Ihr habt den kritischen Filmpodcast heute mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Yannick Nolting.
Hallo.
Und wir fragen uns mal wieder, was gab's eigentlich noch im Kino? Was haben wir verpasst? Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid. Schön, dass wir mal wieder so eine kleine Folge machen, in der wir über Filme sprechen, die keine eigene Cuts-Folge bekommen haben. Ich wollte euch zu Anfang mal was fragen. Fandet ihr das auch irgendwie? Es gibt das ja manchmal, dass Filme so auf die Realität Einfluss nehmen auf einmal. Wir hatten das zum Beispiel, ich habe gerade angefangen, Sopranos zu gucken mit meiner Freundin. Und da macht einer immer ja Al Pacino so nach. Dieser eine Charakter, ich habe die Namen noch nicht so ganz im Kopf, aber dieses Just When I Thought I Was Out, They Pull Me Back In, also die Gangster machen Godfather nach, da musste ich immer an Lukas denken, der das auch erzählt hat im Coppola-Special, wie einflussreich Godfather auf die Mafia war. Jetzt fragt ihr euch, was meine ich? Konklave, fandet ihr auch witzig, dass jetzt dann tatsächlich nochmal so rauskam, dass die Kardinäle, manche sich vorher den Film angeschaut haben, um zu schauen, wie das Konklave so abläuft. Ich musste da schon sehr schmunzeln, weil es kann natürlich nicht von Edward Berger jetzt perfekt so geplant worden sein, wäre ein bisschen makaber, dass der eine Papst kurz nach dem Erscheinen dieses Films dann sterben würde. Aber das fand ich dann doch nochmal irgendwie interessant, dass wir so kurz den Film hatten und seinen Oscar-Run und dann direkt jetzt so als Anschauungsbeispiel, der ja eigentlich auf so einem Bahnhofsroman eigentlich basiert, ne? Und dann jetzt tatsächlich so von ja fast weltpolitischer oder weltgeistlicher Relevanz dann war.
Ja, bei die sogenannte Gegenwart von der Zeit, glaube ich, titelte man, ist der Vatikan das neue Hogwarts. Und man scheint auf jeden Fall so eine große Faszination mit diesem Ort, mit seinen Ritualen gewonnen zu haben. Ich glaube, das hat Edward Berger schon clever gewählt, einfach allgemein als Ort. Ich glaube, der Film profitiert wahnsinnig von seinen Kulissen, aber vor allen Dingen von der Atmosphäre und der Reglementierung, die dort irgendwie vorherrscht, auch die Einengung der Bewegung und des Geistes in mancherlei Hinsicht. Und es ist schon auch interessant, wie das jetzt so Popkultur geworden ist, wie Leute auf Papstwahlen gewettet haben. Alle haben den Papstomat oder irgendwie Kardinalomat oder was auch immer da im Internet rumkreuchte irgendwie gemacht. Ich bin mal gespannt, wie viel davon hängen bleibt und ob das Edward Berger jetzt kalkuliert gemacht hat. Keine Ahnung. Man schreibt ja nun Nachrufe auch immer für die Schublade. Also wer weiß.
Ich finde ganz witzig, ist es doch in Konklave auch so, dass diese Papstwahl so ganz politisch dann tatsächlich ist, ne? Also wen man nicht haben will und wen man dann doch haben will. Und da hatte man ja jetzt das Gefühl, dass das, und das ist wahrscheinlich immer irgendwie auch ein Politikum, aber diesmal hatte man ja ganz stark das Gefühl, dass man jetzt mit dem US-amerikanischen Papst jetzt so eine Ansage an Donald Trump und der ist ein Vertrauter von Franziskus und so und der richtige Mann jetzt für den Zeitgeist, obwohl er sich ja sehr queerfeindlich auch geäußert hat, wie ich jetzt gelesen habe. Aber das fand ich auch nochmal interessant, dass man quasi die Wahl jetzt auch selber, wenn man den Film gesehen hat, stärker als Politikum vielleicht wahrgenommen hat, als man das vorher vielleicht hatte.
Ich finde es einfach nur erstaunlich, wie viele Leute da diesen Prozess an den Lippen hängen und das als Spektakel mitverfolgen. Also das heutzutage immer noch, das hat mich schon alles sehr erstaunt. Aber ja, also dass dieser Film jetzt fast wie so ein Dokumentarfilm rezipiert wird, das ist natürlich im Umkehrschluss dann auch eine bedenkliche Entwicklung, wo gleich man natürlich sagen muss, ja, was ist die Alternative? Also mir wird jetzt auch spontan kein anderer Roman, kein anderer Film irgendwie einfallen, der einem das so anschaulich vor Augen führt, was da passiert oder vielleicht auch nicht passiert. Aber es ist halt immer so diese Distanz, die fehlt dann so ein bisschen in der Betrachtung, hat man den Eindruck.
Was müssen wir jetzt für einen Film Edward Berger pitchen und skripten, damit der dann ganz groß rauskommt? Kanzlerwahl haben wir gerade verpasst jetzt, ne? Das wäre natürlich auch stark gewesen.
Ich weiß auch nicht, ob das die nötige Gravitas mit sich bringt, wenn da irgendwie Friedrich Merz rumkreucht, also.
Ich hörte, es wurde eine Tür geknallt vor Ort.
Oh je, da gehen die Emotionen aber hoch.
Ja. Also, wow. Ja. Wie ist denn das, Yannick, wenn The Weeknd rumkreucht? Trey Edward Schultz ist ja zurück mit einem Film, Hurry Up Tomorrow heißt der. Du hast im Vorgeplänkel, als wir so geredet haben, dass wir die Folge machen wollen, gesagt, den können wir ja dann vielleicht alle kurz vorher noch gucken. Ich glaube, Lukas und ich haben uns das gespart. Ich dachte schon so, muss nicht unbedingt sein, vielleicht, aber nur weil ich, nicht mal weil ich, glaube ich, Trey Edward Schultz so doll abgeneigt bin. Ich fand Waves ja auch nicht so gut, aber auf jeden Fall interessant. Also es hätte mich interessiert, was er noch macht. Aber diese Musikerfilme, also ist das jetzt eigentlich, ist das wieder so ein langes Musikvideo? Weil wir haben das ja öfter mal, dass es dann heißt, Harmony Korine und Travis Scott machen irgendwas oder sowieso hat das super lange Musikvideo für XY gedreht und meistens ist da in der Vorberichterstattung immer so ein Raunen und dann guckt sich es gefühlt niemand an, oder also außer halt den Fans, die dieses Musikvideo halt schauen, so ungefähr. Wie ist denn das jetzt geworden?
Es ist ein langes Musikvideo und ich war selber sehr überrascht darüber, weil ich auch so unwissend im Vorfeld war. Also das war ja auch, wenn man sich den Trailer angesehen hat, schon sehr vermarktet als Psychothriller, auch mit Horrorelementen. Das war ein sehr intensiv geschnittener Trailer, sodass ich schon gespannt war, was das jetzt werden wird. Und am Ende ist es ein 0815 leidender Künstlerfilm vor dem Herrn geworden. Also so viel wie The Weeknd in diesem Film leidet, habe auch ich im Kinosaal gelitten. Wir waren wirklich, also meine kleine Gruppe, in der ich da war, wir waren alle heilfroh, als das endlich vorbei war. Dieser Film nahm kein Ende. Es geht da halt um so eine Begegnung zwischen The Weeknd und dieser Figur, die von Jenna Ortega gespielt wird. Das, auch da gibt's so leichte Dark Romance-Vibes, die da mitschwingen. Es ist so eine fatale Affäre, die sich da entspinnt, die dann in Gewalt eskaliert. Es wird dann so eine Trennung da thematisiert. Beide sind so ganz abgehalfterte Gestalten, die auch eine kaputte Kindheitserfahrungen machen mussten. Die familiären Verhältnisse sind zerrüttet und nun versuchen sie sich da gemeinsam irgendwie Trost zu spenden, das löst sich wieder auf, aber weil dann beide so aneinander zerschellen, gipfelt das dann eben, wie gesagt, in der Gewalt und das gipfelt vor allem in so einer exorzismusartigen, längeren, halbstündigen Sequenz, in der The Weeknd da ans Bett gefesselt wird und dann soll da ihm der Teufel der toxischen Männlichkeit ausgetrieben werden und dann überlegt man nochmal, in welchem seiner Songs nun welches Trauma verarbeitet wurde. Also das ist eigentlich Boulevard-Kitsch, der da ins Kino gebracht wurde, das Ganze aufgeblasen mit diesen übertriebenen Kameraspielereien, für die man Trey Edward Schultz hat inzwischen kennt, ständig taumelt und kreiselt die Kamera, man wird ständig mit blinkenden Lichtern beschossen, das sind die ganze Zeit diese wabernden elektronischen Klangwelten, die da einen einlullen sollen, es gibt eine längere Albtraumsequenz im Mittelteil, wo es dann wirklich in den Horror reingeht, aber das alles so dermaßen banal aufgezogen und diese Nabelschau und dieses Grübeln darüber, wie sehr The Weeknd nun vielleicht oder vielleicht auch nicht in der Realität leiden musste, wie sehr er vielleicht unter schlimmen Fans leidet und welche ja schlimmen Erfahrungen da in die Musik einfließen. Es interessiert mich null und wie gesagt, das nimmt kein Ende. Das wird dann noch mit so Choralgesängen irgendwann und so leichten Orgeltönen aufgeladen. Da dachte ich, ja gut, dass jetzt Jesus für uns dann nochmal leiden musste auf der Leinwand, also The Weeknd. Es ist eine Katastrophe. Ich finde es aber bemerkenswert, dass die zwei schlechtesten Filme des Jahres bislang am selben Tag starten. Diese Woche kommt auch dieser Tanz der Titanen raus, den fand ich auch ganz schlimm. Und jetzt dieser Film noch hinterher, also es ist keine gute Kinowoche.
Wir warten auf jeden Fall auf den Charlie XCX-Film mit Takashi Miike, das wird bestimmt interessanter.
Ja, vielleicht.
Ja, das ist immer schwierig, oder? So der leidende Künstler, das ist ein gern genommenes Trope, das aber oft auch schon irgendwie gut bearbeitet werden muss, oder? Also Machine Gun Kelly, das erinnere ich mich nur, dass ich auf der Berlinale diesen Taurus-Film von ihm gesehen habe, wo er dann auch so gelitten hat und am Klavier seine Songs gespielt hat und so. Und man denkt halt die ganze Zeit so, ja, vielleicht reichen auch die Songs oder es reichen vielleicht auch bei dir nicht mal die Songs, ja. Also kennt ihr da irgendwie so gute Beispiele, wo ihr sagt, da ist das mal richtig aufgegangen, dass irgendwie Musiker XY hat Regisseurin YZ angesprochen, komm, mach mal jetzt hier für mich einen Film und dann ist das richtig gut? Ich weiß irgendwie nicht. Dieser Daft Punk-Film, den fand ich stark damals als Teenie auf jeden Fall, Interstellar 5555, wo das quasi das ganze Discovery-Album durchgespielt wird und das ist ja der Anime, ne? Aber ich weiß gar nicht, wer den gemacht hat. Aber das habe ich immer noch so als sehr positiv in Erinnerung.
Ja, ganz kurz, ich musste manchmal an diesen Circus Maximus-Film von und mit Travis Scott denken, der ja auch ähnliche visuelle Einflüsse hat. Also da ist ja dann noch Gaspar Noé zum Beispiel mit an Bord gewesen. Ja. Der scheint auch bei diesem The Weeknd-Film jetzt eine Inspiration gewesen zu sein. Also daran musste ich denken, aber das fand ich interessanter, weil das da ja also überhaupt nicht so verlogen selbstkritisch oder das macht gar keinen Hehl daraus, dass es da in erster Linie um diesen Geniekult des Künstlers geht, der da als Schamane und Totenbeschwörer auftritt und dann in so einer abstrakten Kulisse umhertanzt, aber das ist irgendwie selbstgenügsamer und ist dann ja irgendwie hemmungsloser in diesem Formalismus drinsteckend als jetzt diese Geschichte, wo mir noch so ein halbseidener Plot ringsherum gestrickt wird, der von vorne bis hinten nicht aufgeht, aber ansonsten schwierig, mir fällt jetzt auch kein überragendes Beispiel ein.
Also woran ich gelegentlich noch denken muss, ist das Dave Van Ronk Biopic, das wahrscheinlich den meisten als Inside Llewyn Davis bekannt ist. Das finde ich ein ganz gutes Gleichgewicht findet irgendwie zwischen so Verleumdung dieser Figur, eine Ablehnung dieser Figur und irgendwie eine Herausarbeitung ihrer Stärken und Fähigkeiten, ihrer Melancholie. Und das ist jetzt nicht so stark auf den konkreten Künstler bezogen. Klar, da sind unmittelbare Anspielungen auf seine Albumcover und die Songs, die er gespielt hat, werden da halt vorgetragen. Aber es ist natürlich nicht diese direkte Nähe, die man jetzt zum Beispiel bei Weekend, der sich selbst spielt, eben hat. Ja.
Mhm. Und da wird auch geactet, oder ist das quasi, weil das fällt mir gerade als eigenes Genre auf, jetzt gerade hier so beim im Hintergrund recherchieren, dass es ja so den Albumfilm gibt, ne? Also so Lemonade von Beyoncé oder eben Interstellar 5555 oder gibt's ja noch so ein paar andere, Pink Floyd The Wall, wo so hauptsächlich eigentlich die Songs so durchlaufen, ne? Und wir sehen dann aber dazu so Bebildung, ist eigentlich ein ganz interessantes Genre. Aber hier wird auch richtig geschauspielt quasi zwischen den Songs.
Ich würde übrigens sagen,
ja.
Die Beatles-Filme sind alle sehr interessant.
Genau.
Also gerade Help von Richard Lester zum Beispiel geht schon sehr lustig mit dem gerade erstarkenden Starbild der vier um und ist gleichzeitig auch so eine sehr schräge, formsprengende Komödie, die dann später, würde ich sagen, auch in so Sachen wie zum einen dem modernen Musikvideo aufgeht, das Richard Lester sich ja sehr stark mitprägt, aber natürlich dann auch später so Parodiefilme wie was weiß ich, die Nackte Kanone oder Airplane oder so, die glaube ich, diese Art von Humor schon sehr auch dort vorfinden. Also das scheint mir auf jeden Fall, also klar, da gibt's auch Wortwillbezüge und so, aber diese Beatles-Filme sind auf jeden Fall sehr interessant in der Art, wie mit Star-Persona umgehen und wie die Leute sich selbst spielen.
Hm. Okay. Ich muss mal diesen Heavy Metal gucken, sehe ich gerade hier noch. Ewig auf der Watchlist. Okay, dann haben wir das auch geklärt. War dann wohl eventuell nichts, wir haben ihn ja nicht gesehen, Lukas. Ein Film, den wir aber alle gesehen haben, ist Caught by the Tides von Zsa Zsangke, der jetzt auch aktuell in die Kinos gekommen ist. Und ja, was für ein interessantes Projekt. Also ich stelle mir so vor, wie Zsa Zsangke so zu Hause sitzt und sich denkt, wisst ihr, was eigentlich schlecht war oder damals viel Aufsehen bekommen hat? Boyhood von Linklater. Ich habe jetzt nicht 12 Jahre Zeit, einen Film zu drehen. Ach, Moment mal, ich besetze ja eh immer meine Frau. Ich kann das ja einfach zusammenschneiden aus älteren Filmen, die ich schon hatte. Denn Zsa Zsangke dreht ja ganz viele Filme mit seiner Frau Zhao Tao und hat jetzt quasi in 20 Jahren Material, das er gedreht hat, mit ihr und auch dokumentarisch und so, so einen langen Film jetzt zusammengestellt, in dem es trotzdem quasi eine zusammenhängende Geschichte gibt über eine Frau, die Sängerin ist und so ein Typ, so ein windiger Produzent, die dann auch so zusammenkommen und dann auf einmal verschwindet er, auch so ein bisschen um das große Geld zu suchen und sie schreibt ihm dann auch öfter und versucht ihn dann irgendwie zu finden und wir merken so, wie sie durch dieses China im Umbruch wandelt und das sind natürlich Aufnahmen, die man anders nicht erzeugen könnte, ja, außer mit diesem archivarischen Zugang, also dass wir sie eben als junge Frau sehen und wie sie dann immer älter wird und wie dieses Land natürlich auch sich an einer unglaublichen Geschwindigkeit umwälzt. Ich finde das irgendwie immer ganz interessant. Ich war ja öfter in Thailand in den letzten Jahren und da ist es so krass, wenn man ein Jahr später irgendwie an die gleiche Stelle kommt, wie, weiß ich nicht, irgendwas platt gemacht wurde und es ist jetzt was Neues aufgemacht oder sowas und dann kommt man wieder zurück nach Berlin und sieht die gleiche Eckkneipe irgendwie seit 1000 Jahren und das ist natürlich in China auf so einem riesigen Scale die ganze Zeit so, dass wir irgendwie merken auch diese ganze Elektrisierung von allem, ganz am Ende wird mit einem Roboter geredet. Ich fand die Schlussszene auch wahnsinnig beeindruckend, muss aber sagen, am Anfang bin ich nicht so ganz so gut reingekommen, weil ich eben wusste, also von dieser Zerstückelung Qualität des Films, aber so langsam hat mir das diese Erzählung um diese stumme Protagonistin dann immer besser gefallen. Und ich finde, das wäre, also Zsa Zsangke hätte ich eh total Lust, mal ein Special zu machen. Und das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, den jetzt zu schauen und dann sich nochmal durchzuarbeiten und ihn dann vielleicht nochmal zu schauen. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Lukas, wie fandst du den?
Ich finde diesen Richard Linklater interessanten Vergleich, weil das hier ja schon sehr anders funktioniert. Einmal ist die Internationalität so in die Zukunft gerichtet. Andererseits findet man hier eben in dem, was man in der Vergangenheit schon aufgenommen hat, doch dann irgendwie eine Kontinuität. Man hat so eine sehr starke, würde ich sagen, autoriale Geste, eine Auteur-Geste zu sagen, okay, eigentlich erzähle ich ja doch einen Ding, das kontinuierlich ist. Denn das Material setzt sich ja nun schon aus sehr konkreten Filmen von ihm zusammen. Also man sieht sehr viel aus Unknown Pleasures. Man sieht gerade im Mittelteil lange Passagen aus Still Life.
Sind es dieselben oder ist es
B-Roll? Teils.
Oder,
das also es sind ganz teils verstanden. So B-Rolls und Outtakes. Teils sind es Sequenzen, die er unabhängig davon für ganz andere Projekte aufgenommen hat. Teils sind es Szenen wirklich 1:1 nochmal. Aber das ist jetzt auch nur in manchen Passagen so. Ich finde, der Effekt ist aber, wie du beschreibst, schon ganz eigentümlich. Es ist natürlich irgendwie für Leute von außen auch ein Best-of, aber gleichzeitig, es ist auch so was seltsam Versprengtes, wo die Kohärenz, der Zusammenhang und auch die Geschichte eigentlich mehr so behauptet wird. Die bekommt man so als Filter vor die Augen, wenn man irgendwie einen Pressetext liest oder wenn man da gelegentlich die Figuren wiederkehrt. Und ich glaube, das ist schon auch ein Film über menschliche Mustererkennung, über die Sehnsucht, Geschichte als menschliche Erfahrung zu begreifen, so den Idioten der Geschichte herausheben aus seiner Vereinzelung und ihn in so eine große Traditionslinie zu stellen. Und das Ergebnis ist ja nun auch eins, dass diese beiden Figuren eher in so Wiederholungen, in so Kreisläufen, in so Todesspiralen irgendwie wiederfindet. Oder sagen wir, es gibt diese, finde ich, sehr programmatische Szene in einem Bus außerhalb von Daotang, so zwischen Minengeräte, wo diese beiden Hauptfiguren, die wir hier und da entdecken zwischen den dokumentarischen Bildern, die immer auch so auf der Grenze stehen zwischen dem Dokumentarfilmbild und dem Spielfilmbild. Die sind scheinbar in irgendeiner so einer Art Streit. Sie, Chao Chao, die Zhao Tao-Figur, versucht diesen Bus zu verlassen und Bin hindert sie daran und wirft sie immer wieder in ihren Sitz zurück. Und diese seltsame Schleifenbewegung scheint so ihre Beziehung zu bestimmen. So dieses Gefühl, entkommen zu wollen, aber nicht vom anderen sich lösen zu können. Und ich glaube, das wird dann auch so versucht, als Symbolkonzept zu übertragen. Also genau wie deren Beziehung eben von diesen ewigen scheiternden Prozessen bestimmt ist, von diesem ewigen Neuanfang, von dem nicht entkommen können und zurückgeworfen sein, versucht eben, würde ich sagen, Jia Zhangke auch so ein bisschen über die chinesische Geschichte zu erzählen, über Aufbrüche, über Bewegungen, die irgendwie immer im Nichts verlaufen, gegenüber Neuanfängen, wie, also es geht ja auch hier ganz große Passagen über das Drei-Schluchten-Projekt, den Staudamm, der dort gebaut wird und Städte zerstört. Also all diese Sachen, die so für Neuanfänge stehen, aber die Leute dann doch wieder zurückwerfen. Und ich finde, es ist natürlich auch ein Film über Korruption. Also wir haben ja eine Figur, die eigentlich nichts anderes tut, als immer wieder das nächste fadenscheinige, fragwürdige Geschäft irgendwie aufzunehmen in ihrem Mann/Partner Bin. Und ja, ich finde, am stärksten ist dieser Film in dokumentarischen Einzelbildern. Es gibt ja, glaube ich, bei Fans von Jia Zhangke immer so ein bisschen so eine Erzählung vom Sündenfall. Er wäre so viel besser geworden, bevor er so viel stärker plotgetrieben, figurativ, so viel konventioneller wurde. Also ich würde sagen, so am ehesten vor A Touch of Sin oder sowas irgendwann so in den 2010ern. Und das ist auf jeden Fall ein Film, der in seiner Versprengtheit, in seiner Vereinzelung der Bilder wieder so das alte Gefühl seines Werks irgendwie erzeugt. Nämlich, dass man irgendwie sich Geschichte immer so ein bisschen selber zusammenbaut aus dem, was man so an den Rändern erlebt. Und am stärksten sind so für mich Momente, wenn einfach die Kamera an der Straße vorbeifährt und da dann irgendwie ein Song zukommt und man mit diesem Song diesen Ort verbindet und plötzlich so ein Gefühl dafür bekommt, wie muss das gewesen sein, dort zu leben, dort zu sein einfach. Also ich finde, das ist so die beglückendsten Momente dieses Films, so einzelne Gesamtaufnahmen, wo man Eindruck bekommt für eine Zeit und einen Ort.
Ich finde auch diesen Versuch, Zeit einzufangen, also wesentlich spannender als in so einem Projekt wie Boyhood. Das ist natürlich ein naheliegender Vergleich, aber gerade dieses Disparate, was der Film halt hat, macht es auf eine interessante Weise viel irritierender, als wenn man das jetzt auf so einen ganz konventionellen Plot herunterbrechen würde, wie das Linklater macht, wo dann eigentlich ein sehr konventionelles Familiendrama damit erzählt wird. Mir sind von Caught by Details vor allem diese Kommunikationsversuche irgendwie im Gedächtnis geblieben, also diese ständigen Texte, Nachrichten, die da geschrieben werden, die da auch als Zwischentitel den Film immer wieder strukturieren, also dass das fast Stummfilm-Charakter teilweise erhält, auch das wandelt sich dann, dann gibt es irgendwann das Sprechen mit dem Roboter, mit der KI, aber auch da scheitert diese Kommunikation wieder, dieser Roboter, der dann auch nur irgendwie sich abwendet und sagt, ich muss wieder arbeiten oder irgendwie sowas ähnliches, bis sich dann diese ganze ja aufgestaute Lebenserfahrung, auch dieses Scheitern, dieses Zusammenfindens vielleicht in diesem ja Schrei oder diesem Ausstoß am Ende entlädt. Das fand ich irgendwie ganz bemerkenswert. Ansonsten mag ich einzelne Bilder, in der dann diese, ja, auch so, also diese Zugbilder, die es da gibt. Dann gibt es auch noch eine Aufnahme im Flugzeug, wo dann auch immer wieder so innen und außen bildhaft überlagert werden. Das ist irgendwie um dieses, ja, auch Zeitmotiv und die vorbeiziehende Landschaft und so weiter irgendwie dann nochmal vielleicht ein bisschen auch plakativ einzufangen, irgendwie ein geeignetes Mittel gewesen. Ich muss aber insgesamt sagen, ich blieb bei diesem Film schon sehr außen vor. Also ich habe da, glaube ich, weniger Zugang gefunden als ihr und habe euch gebannt gelauscht eben. Also weil ich kenne mich arm mit dem Regisseur kaum aus. Ich kenne mich auch, hatte ich den Eindruck, mit chinesischer Geschichte, mit bestimmten Konstellationen, die da aufgemacht werden, auch viel zu wenig aus. Ich verstehe die ganzen Referenzen nicht, die mir da die ganze Zeit vorgeführt werden. Und das macht es halt schon so ein bisschen schwierig zu gucken. Also das ist halt ein Film, den muss man sich so ein bisschen, den kann man ganz intuitiv gucken und sich von diesem, ja, dahin treiben lassen, irgendwie mitreißen lassen. Aber das genügt auch nicht, um sich den dann zu erschließen. Und da hatte ich das Gefühl, ich stehe hier schon sehr auf dem Schlauch. Und das ist wie ein ganz, ganz großer Insider-Witz, den ich nicht verstehe. Und es fiel mir schon sehr schwer, da inhaltlich oder auch historisch gesehen, da so eine Anfangsstelle zu finden, an der ich mich irgendwie eingraben kann. Also dafür kenne ich mich da zu wenig aus.
Ja, mir ging es auch ein bisschen so, dass man natürlich vieles nicht ganz versteht, wenn man Jiang-Zhang-Qi's Werk nicht kennt oder wenn man erstmal nicht ganz versteht, wie sollen hier die Figurenkonstellationen sein, plus man vorher schon weiß, dass es ja auch zerstückelt ist. Dadurch finde ich, es hat man auch so ein bisschen das Gefühl, okay, das soll mir jetzt hier als was verkauft werden, was zusammenhängt, hängt ja aber eigentlich gar nicht zusammen. Der Witz ist ja, es hängt ja doch zusammen. Also Jiang-Zhang-Qi hat das ja alles gedreht durch die Zeit, das ist ja wieder der Witz. Und ich glaube, also was ich so amüsant fand, ist, dass der Film im Chinesischen eigentlich romantische Generation heißt. Also das wäre eigentlich die Übersetzung, weil ich finde, dass Caught by the Tides vielleicht der schönste Filmtitel überhaupt ist. Also ich finde das so ein toller Ausdruck, weil es so, es fühlt sich so nicht so weggeschwemmt. Es hat nicht dieses Brutale, ne, dass man weggeschwemmt wurde, sondern man wurde so seltsam so mitgenommen irgendwie von den Wellen. Und das so als dieser Prozess des Alterns der Menschen, die durch die Geschichte gehen. Deep Time finde ich ja eh immer so super interessant, dass wir eher eigentlich wirklich nur so ein Wimpernschlag in der Geschichte sind. Gleichzeitig fühlt sich alles im Jetzt so komplex an und so vielschichtig an. Jede Person, die wir kennen, hat 1000 Traumata und so. Und ich finde, so auf der Ebene konnte ich den irgendwie ganz gut schauen, so dieses Durchlaufen dieser. Also für mich war das Stärkste halt dieser Shot auf dem Yangtze, als sie da in diesem Boot fährt, ne, so und wie wirklich so alles. Also ich finde, es gibt manchmal solche ja fast prähistorischen Orte, ja, also wie dieses riesige Flussbett irgendwie so, ne, wo man manchmal ist in der Natur und sich so fragt, was soll das eigentlich überhaupt alles, was wir machen? Und das hatte ich so ein bisschen ja das Gefühl, plus halt dieses Ende, also als man sich da in diese Menschenmenge einfach so rein verabschiedet und weiterläuft, also auch wieder von der nächsten Welle so mitgenommen wird, fand ich irgendwie auch stark. Ja, so auf der Ebene finde ich, kann man den gut gucken, aber genau müsste man nochmal wahrscheinlich dezidierter irgendwann in dem Special vielleicht diskutieren oder so.
Ich habe schon auch das Gefühl, dass dadurch bildsprachlich so eine große Kontinuität entsteht. Es geht immer um Menschenmassen und Individuen. Also am Anfang haben wir zum Beispiel das Bild von diesen Minenarbeitern, die mit den Stirnleuchten auf schon Richtung Heimat gehen und unsere Hauptfigur läuft in die andere Richtung. Am Ende verabschiedet sie sich in diese Joggermasse. Zwischendurch ist zum Beispiel sind die Olympischen Spiele an China gegeben worden und sie steht daneben und es geht permanent um diese Beziehung zwischen Kollektiv und Individuum und die Frage, wie sehr kann man denn als Einzelperson in so einem System, in so einer Ordnung halt irgendwie erleben und überleben. Und ich finde total faszinierend diesen seltsamen dialektischen Kipp-Moment, als sie in der Menge aufgeht und dadurch irgendwie stärker Individuum wird, dadurch eine Entscheidung trifft gegen diese Haftung an Bin, gegen diese ewige Wiederholung und gerade weil sie in der Menge aufgeht, weil sie caught by the tides ist, irgendwie zu sich selber findet. Gleichzeitig fand ich auch zum Beispiel diesen Roboter-Moment, der ja vorher so ein bisschen antizipiert wird. Wir haben erst so das Ganze als Sci-Fi-Geschichte, dann später so als Zukunftsversprechen und dann steht der konkrete Roboter da plötzlich irgendwo auf dem Nachhause Weg und bietet irgendwie im Moment von tiefer Trauer dann doch nur irgendwie Mark Twain-Zitate und so Allgemeinplätze. Das fand ich schon auch so schön, wie so Einzelbewegungen so gefunden werden. Also das ist Montagekino und das ist auch, finde ich, eine ganz originelle Art von Schnitt, die ich einfach auch nicht so kenne. Also so ein werkimmanenter Schneideprozess, der irgendwie sagt, wir suchen hier eine Kontinuität zwischen Dingen, die nicht zusammengehören. Das passiert beim Film immer, das ist Montage, aber es wird hier irgendwie auf eine Spitze getrieben. Und ich frage frage mich, wie sähe das bei anderen Filmemachern aus? Das war die Frage, mit der ich aus dem Film rausgegangen bin. Wie sähe der Versuch aus von, was weiß ich, Terrence Malick, einen großen Film aus seinen Sachen zu erzählen? Wie sähe das aus bei, was weiß ich? Es gibt so viele Namen, die man nennen könnte. Emir Kusturica oder sowas. Also ich glaube, das wäre für mich eine ganz interessante Kategorie, einfach um sich zukünftig Filmemachern zu nähern. Also wie würde deren eigene innere Kontinuität aussehen?
Vor allem könnten wir das ja auch selber machen, ne? Du musst ja eigentlich nur die Sachen hier, runterziehen die und zusammenschneiden. Ja, das ist eigentlich, also es gibt das natürlich in Kurzform so, aber das auf einen Film bezogen wäre eigentlich interessant. Gut, den kann man sich jetzt angucken. Vielleicht ein erster Einstieg in das Werk von Zha Zhangke. Ja, es ist ein Film rausgekommen, der schon länger in der Mache ist. Ich habe im Discord auch immer schon gehört, Leute warten darauf, dass er endlich kommt. Ich dachte mir so, mal gucken, der Regisseur hat jetzt die letzten Male nicht so sonderlich geglänzt. Und zwar ist Havoc jetzt draußen auf Netflix von Gareth Evans. Gareth Evans, der ja immer noch von diesem Glanz von The Raid 1 und 2 eigentlich lebt, ja, die als mit die besten Actionfilme aller Zeiten gelten und aber sehr durchschnittliche Sachen irgendwie seitdem macht. Gut, diese Serie, die er gemacht hat, ne, die hat ja angeblich so ein paar irgendwie ganz starke Momente. Was heißt es da immer? Staffel 1, Folge 4 oder so. Da wird ein ganzes Haus zerkloppt oder so. Die muss man sich anscheinend anschauen. Diesmal ist jetzt Tom Hardy hier in der Hauptrolle als Polizist, der auf so einem Video eines Überfalls quasi sieht, dass da so ein alter Bekannter mit drin steckt und da ist so ein Mysterium aus der Vergangenheit, das aufgeklärt werden soll. Und es geht auch dann um die verschiedenen Gangs und es ist auch ein tatsächlicher, Gareth Evans hat ganz stark gesagt, das ist jetzt sein Hongkong-Action-Film, ja, also es ist nicht mehr so viel quasi nur Gekloppe, sondern wir haben auch Schießereien, wir sind jetzt wieder bei Heroic Bloodshed hier richtig mit dabei, meint er zumindest, und ich kann schon mal sagen, Tom Hardy Schauspielverbot für mich, wirklich, also der kann schon mal wirklich aufhören, ich weiß nicht, wann das ist, ich finde es immer witzig, wenn Leute so sehr geschätzt sind, auch so in Arthouse-Kreisen eine Zeit lang und dann sich so entscheiden, ich lasse es mit irgendwie anspruchsvollen Filmen, Tom Hardy war mal so ein bisschen jemand, bei dem man das Gefühl hatte, okay, er ist ein bisschen bei Nolan, jetzt ist er bei Iñárritu, mal schauen, was er noch macht und dann irgendwann hat er gesagt, Venom, ich gehe da voll rein in diese ganze Geschichte, Jake Gyllenhaal ist für mich auch immer so eine Figur, ich merke, das sind Leute, bei denen wir auch an Anfangs-Pankers-Zeiten immer so gesagt haben, der ist eigentlich gut, den sehe ich eigentlich gerne. Das ist mittlerweile mit Tom Hardy überhaupt nicht mehr so der Fall. Und sonst könnt ihr mich mit so einer Art Kino jagen. Also dieses hässliche Neonlicht, diese Netflix-Optik und dann, wenn die einzige, und man quält sich eigentlich durch jeden Dialog, bis dann die Action losgeht und dann soll man sagen, aber die war immerhin toll gemacht, da habt ihr mich jetzt richtig gekriegt und da bin ich immer schon eingepennt bei diesem Film. Also ja, Havoc, nichts für mich. Janik, ich glaube, du fandst ihn ganz gut.
Ja, es heißt Havoc.
Okay, Havoc.
Das sage ich jetzt so penetrant, weil mich diese Woche auf YouTube jemand korrigieren wollte und schrieb so, mal irgendwie Havoc, man muss ja wenigstens den Titel richtig sagen können. Das Havoc? Heißt nicht Havoc, das heißt Havoc.
Doch,
das
ist nee, so, Havoc. Ich gucke ja gerade noch mal bei Vorwo, es ist Havoc.
Wenn man sich das von Google-Übersetzer ansagen lässt, und ich habe diverse Online-Reviews auch aus dem englischsprachigen Raum gesagt, das ist dieses kurze
Aber ja, gut, das ist, glaube ich, so, dass O und A so ein bisschen im Englischen und Deutschen eh so ein bisschen unterschiedlich sind.
Das okay,
ja,
das
heißt nicht Havoc, darauf können wir uns ja, vielleicht
einigen. Zumindest darauf.
Also ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal den kritischen Kommentar geliked.
Das gut, dass das ach, du warst das. ist ja auch egal. Ich finde, also ich gehöre dann wahrscheinlich zu den Leuten, die sagen, na immerhin war die Action gut. Ich würde mich anschließen, dass diese Passagen dazwischen eher langweilig sind. Das ist halt so ein ziemlicher 0815 Noir-Plot mit diesem gebrochenen Kopf, der uns da ausgebreitet wird. Den fand ich auch nicht sonderlich interessant. Ich finde das auch irgendwie so ein bisschen denkfaul und müde erzählt alles, dass man da auch gar keine Neubetrachtung für derlei Figuren irgendwie vornimmt aus heutiger Sicht. Also insgeheim gibt's dann da doch irgendwie noch diese, ja, Fantasien, dass diese kaputten Typen irgendwie den Tag retten, auch wenn wir da zusehen, wie sie irgendwie zugrunde gehen. Und es geht dann so ein bisschen auch um den Generationenkonflikt und wie kann man der Gewalt der Elterngenerationen kommen. Aber das wird einem da so...
Die große Sehnsucht der Gen X nach dem Rachefilm, habe ich doch das Gefühl. Das ist natürlich immer schon auch so mit Taken und sowas. Aber ja, dieses Hardboiled-Cop-mäßige, man will das, glaube ich, gerne wieder sehen, ja, wie die den Tag retten.
Ja, und also das finde ich dann halt, das ist irgendwie so ein bisschen unergiebig. Hat ich den Eindruck beim Sehen, wenngleich ich sagen muss, mich hat diese grobschlächtige Gewalt, diese grobschlächtige Action schon irgendwie mitgenommen. Also ich finde den Regisseur Evans da schon beeindruckend, was er macht. Das sind jetzt gar nicht die allzu kunstvollen Choreografien, wenn man da genauer hinschaut. Das ist halt irgendwie ein Spiel mit dem Chaos und mit diesen energetischen Stößen, die da auch auf die Kamera immer wieder übergehen. Und dann natürlich einfach der ganz offensichtliche Schock in der Art, dass uns da so derart drastische Gewalt plötzlich bildhaft vor Augen geführt wird. Also das ist irgendwie eine sehr schlichte Formel, die aber trotzdem nach all diesen Filmen immer wieder aufgeht. Und ich fand das auch zum Beispiel interessanter als diese schon erwähnte Serienepisode, die immer wieder gefeiert wird, wo dieser Sturm auf dieses Haus da gezeigt wird in Gangs of London. Also hier, das ist wieder noch finsterer, das arbeitet mit noch mehr Gewackel, mit noch mehr Verschwommenheit, dass das auch so eine audiovisuelle Gewalt teilweise erhält. Ich würde nicht sagen, dass mich das nicht fasziniert hat. Also ich fand das schon interessant zu sehen teilweise, aber es hätte natürlich noch viel mehr davon sein können.
Ja, ich finde mich ja doch sehr bei Christian wieder. Ich glaube, ich kann Tom Hardy hier und da noch was abgewinnen. Ich finde seine so seltsam idiosynkratische Performance in diesen Venom-Filmen schon auch so eine der interessanteren Sachen, die im Superhelden-Genre in den letzten Jahren passiert sind. Aber dieser Film hat schon doch sehr wenig zu bieten. Ich bin allgemein kein großer Fan von Gareth Evans. Mir scheint das immer so ein bisschen freudlos und gerade in den Raid-Filmen auch so eine sehr selbstverliebte Akrobatik, die irgendwann darum übergeht, dass auch die Kamera sich immer verkleiden muss als Autositz oder sowas. Das heißt, es ist irgendwann ein Kino, das eigentlich nur noch sich darin gefällt, so Meta-Stunt zu sein. Ein Film, der eigentlich schon so auf das Making-of schielt und der mir beim eigentlichen Sehen dann nicht mehr so gefällt. Man muss sich auch daran erinnern, dass The Raid 2 irgendwie so gefühlt 3 Stunden und realistisch gesehen 2,5 Stunden war. Und ich hatte das Gefühl, der Martial-Arts-Film will ja auch tatsächlich so ein Defibrillator sein, der will irgendwie so ein kleiner Schock sein und wenn es dann episch wird, dann brauchst du dafür auch so die entsprechende Grundlage, dann musst du schon auch John Woo oder King Hu sein oder sowas und ich habe hier einfach sehr wenig gefunden, das in irgendeiner Form mich affiziert, mich mitnimmt. So diese 3 Action-Szenen, die der Film hat, die haben eine gewisse Wucht, die haben irgendwie was Mitreißendes hier und da, aber für mich war es über diese gesamte Zeit einfach auch ein bisschen wenig. Das stellt dann vielleicht auch diese nostalgische B-Film-Erfahrung da, dass man, während man sich durch die Sättigungsbeilage quält, darauf wartet, dass endlich wieder die Hauptspeise, das Fleisch, zwischen den Zähnen zermahlen wird. Aber ich verstehe Gareth Edwards nicht. Er ist kein Erzähler. Er ist auch jemand, der in seinen Action-Szenen mir vielleicht nicht die Form von Cirque du Soleil, von Akrobatik, von Athletik bietet, die ich irgendwie faszinierend finde, sondern gerade hier finde ich ihn dann doch oft so ein bisschen tump und so ein bisschen zu sehr verliebt in seine Fleischwolf-Logik irgendwie, also dann bekommen Figuren halt irgendwie auch den Meat-Cleaver in die Hand und zerfetzen dann auch wirklich Körper und das fühlt sich aber nicht wie was an, mit dem man neue Formen von Bewegungen schafft, mit dem man irgendwie Bewegungen verlängert und intensiviert oder dem ganzen Gewicht gibt, sondern ich finde, das fühlt sich trotzdem alles noch so vollkommen leer und gleichgültig an. Da sind tausende von irgendwelchen Nebenfiguren, die in irgendwelchen Schnittfassungen sicher mal größer gewesen sein muss, aber man gleitet durch diesen Film und merkt sich kein Gewicht, kein Gesicht, keine Bewegung, nichts. Also der ist wirklich, der wird in einer Woche so im Netflix-Programm untergegangen sein. Das ist so The Gray Man für Martial-Arts-Fans und das ist schon ein bisschen wenig.
Ich find's auch interessant. Ich dachte mir, ich muss mich nochmal mit diesem Apostel beschäftigen, weil der ja auch in Evans Schaffen so ein bisschen aus der Reihe tanzte. Und da habe ich das so rückblickend das Gefühl, der ist schon sehr untergegangen. Und wenngleich ich auch da denken muss, ich glaube, Apostel wird rückblickend mal mehr im Gedächtnis bleiben als Havoc. Also da würde ich mich schon anschließen, dass das halt dann irgendwie doch zu generisch ist und einfach nicht dieses Momentum hatte, was dann vielleicht sowas wie The Raid hatte, egal wie man nun dazu steht. Aber das sind so auch Tricks in der Inszenierung, die man halt inzwischen schon zu oft von dem Regisseur gesehen hat, ohne dass man den Eindruck hat, dass er sich sonderlich weiterentwickelt hat. Also wie gesagt, ich stehe dem Ganzen noch aufgeschlossen und positiver gegenüber. Mich hat das schon mitgerissen, aber ich sehe schon so ein bisschen die Einfallslosigkeit auch, die man davor finden kann.
Es hat ja einen Grund, dass das Ganze 3 Jahre irgendwie im Giftschrank gelegen hat. Und ich finde, bei Apostel passieren zumindest interessante Sachen mit den Körpern. Also da wird es natürlich auch hier und da so ein bisschen plättrig und grausam, aber ich finde, das ist irgendwie dann doch ungewöhnlich. Das sind Sachen, die man noch nicht so oft gesehen hat in diesem Folk-Horror-Kontext. Und hier finde ich es alles so erwartbar, so gleichförmig auch. Ab und zu läuft da so ein Charakterdarsteller durch die Gegend und man sagt, hä, was macht Luis Guzmán hier oder was ist es? Es ist Forrest Whitaker gewesen oder sowas. Hä? Was ist das jetzt? Und Timothy Oliphant rennt da noch rum. Also ich weiß nicht, das ist auch so ein bisschen schade, dass all diese Leute nichts Interessantes spielen dürfen, obwohl sie doch dazu durchaus in der Lage sind eigentlich.
Sehr gut sieht er aus, Timothy Oliphant, dachte ich mir so. In diesem
das auf
Film.
Jeden
da
Fall.
Da habe ich mich kurz erfreut, ja.
Aber und das trotzdem, ist doch eigentlich immer so, oder?
Und trotzdem, wenn ich so zurückschaue auf die letzten Jahre und das Action-Genre, es gibt irgendwie die Filme von Gareth Evans, es gibt jetzt John Wick-Filme, aber was gibt's noch? Also, weiß nicht. Das ist natürlich auch so der Kanon inzwischen und irgendwie nicht nach links und rechts geschaut, aber mir wird da auch spontan nichts einfallen, was irgendwie an der Spitze des Actionkinos so steht, ja.
Aus den USA meinst du?
Na, oder auch generell. Also, ja, es gibt dann, wie heißt dieser, wo sie in diesen Slum reingehen, der auch bei Netflix läuft, was auch diese Schießerei-Orgie war. Fällt mir gerade nicht ein.
Ja, ich
Der
weiß, was du
Katzfilm
meinst.
des Jahres, meinst du den?
Weiß ich nicht.
Ich
Aber
habe auch wieder vergessen, wie
der ging
der
auch in eine
heißt.
ähnliche Richtung. Man hat doch das Gefühl, also diese Art von Actionkino, was Gareth Evans gemacht hat, das hat schon auch andere Filmemacher inspiriert in den letzten Jahren, das auch so zu machen. Oder dieser The Night Comes for Us bei Netflix, das ist ja schon auch so ein bisschen die Blaupause davon gewesen. Bloß dass, also es gibt dann Abweichungen in der Art und Weise, wie brutal es tatsächlich wird, aber die
Ja, also ich
verschwimmen
finde
auch ein
halt.
bisschen.
Es ist schon auch viele Namen, die jetzt nach und nach wegfallen. Selbst Johnny To kann nicht mehr arbeiten. Chae Sung, über den wir ja hier in Katz halt viel gesprochen haben, hat natürlich halt noch seine Fälle wie irgendwie Kowloon, Walled City und sowas. Aber es ist schon auch sehr wenig und man merkt auch, ich war ja vor kurzem in Nürnberg auf so einem Jackie Chan Wochenende, dass so das Action-Publikum auch ein sehr nostalgisches, rückwärtsgewandtes ist, das sehr wenig in der Gegenwart für sich findet. Und das ist auch natürlich eine Frage, so ich glaube, Gareth Evans ist halt deshalb so präsent, weil er so ein Hoffnungsträger war, weil Leute sagen so, ah, der bringt's zurück. Und man hofft irgendwie immer bei jeder Figur, die irgendwie einen Actionfilm drehen kann, dass das jetzt die Renaissance ist. Es gibt ja jetzt auch gerade diesen Dokumentarfilm über die John Wick-Filme, Wick is Pain, der vor allen Dingen so ein Making of des ersten Teils ist und dann durch die anderen so durchgeht. Und da ist auch irgendwie so das Gefühl drin, man arbeitet dann irgendwie so eine Art von Rettung. Alles bringt die Körperlichkeit zurück. Tom Cruise macht mit jedem Stunt auch irgendwie die Ehrrettung von irgendwas Physischem. Aber so recht will es nicht gelingen und es fühlt sich immer an wie so eine inhärent nostalgische Geste, also als würde man was wiederbeleben, das einfach tot ist. Und das ist irgendwie so ein bisschen einfach ein schwieriger Zustand. Da muss irgendwas anderes passieren als das, was gerade passiert.
Ja, das ist spannend, ja, weil es gibt dann immer diesen typischen so bekanntes Gesicht macht einen Rachefilm oder macht so einen Taken-Film, ne? Also jetzt irgendwie Nobody kriegt doch
Nobody.
jetzt auch irgendwie ein zwei. Es gibt irgendwie Mr. No Pain irgendwie ist gerade drauf. Ich weiß nicht, wie der auf Englisch heißt, aber der
Mr.
Novocaine ist ja auf
Novocaine ist
Englisch.
der Original, ja.
Und das kommt, glaube ich, jetzt immer raus. Also neben so A24-Horrorfilmen, was so gefühlt jeder zweite Trailer ist, ist jeder andere zweite Trailer so irgendein Typ haut jetzt noch mal irgendwie in seiner Schule den bösen Lehrer der Tochter um oder sowas. Also wenn man richtig merkt, so im Rachefilm, den kann man jetzt so erzählen. Aber man hat immer das Gefühl, dass das so Straight-to-Streaming-Filme sind, weil es immer Hauptsache ist, es ist ein bekanntes Gesicht irgendwie so auf diesem Poster drauf, der jetzt noch mal Leute verkloppt. Und meistens, ja, ist da dann auch die Action wahrscheinlich nicht so interessant. Also ja, man braucht eigentlich eine junge, neue Riege. Ich glaube, was bei Gareth Evans ja auch ganz cool ist, ist, dass er diesen Zugang ja selber hat nach Asien, ne? Und so. Und da deswegen ist
Indonesien.
es irgendwie so ein bisschen,
Indonesien konkret, so, da hat er ja seine beiden Filme gedreht und hatte
Und das ist
viele
irgendwie halt
Beziehungen.
ganz, ganz komisch, dann halt hier so einen ausgeleuchteten Tom Hardy irgendwie so zu sehen. Also wir haben natürlich hier auch viele andere Gangster und so, und es wird nicht nur Englisch gesprochen in dem Film. Das finde ich irgendwie ganz, ganz cool eigentlich auch. Aber und das merkt man ja bei Chad Stahelski auch total, ne? Dass man diese Verbindung auch zum Hongkong-Kino und so hat. Aber ja, da muss noch was Neues irgendwie Internationales kommen. Und in Indien natürlich bin ich nicht so stark drin, da gibt es wahrscheinlich die ganzen Filme, die wir alle. oder die ihr alle, die ihr diese Action-Szene unbedingt sehen wollt, so vermisst.
Ja, aber auch da, so wenn ich an, ich meine, ich stecke in dem indischen Blockbuster-Kino jetzt auch nicht allzu drin. Ich sehe dann nur sehr vereinzelt Sachen, aber wenn ich auch an, da an diesen Marco-Film zurückdenke, der ja nun noch viel kontrovers diskutiert wurde, also auch was da an Gewaltexzess gezeigt wird, auch dort finde ich, da sind sich die Mittel nicht unähnlich. Also auch dort wird mit so einer permanenten Beschallung und Überreizung gearbeitet und die Kamera wackelt ohne Ende und dann gibt's da auch so One-Take-Passagen, in denen man wirklich ein Schleudertrauma beim Sehen schon miterlebt und wieder die Leute durch die Gegend gekloppt werden und auch da wird die Gewalt dann punktuell immer wieder so übertrieben, extrem splatterig und so weiter, aber ich finde, da sind die Diskrepanzen jetzt so zwischen den Kinonationen und zwischen den filmischen Stilen noch gar nicht allzu weit auseinander. Also ja, die Suche da irgendwie aktuell nochmal wirklich einen interessanten Kniff zu finden, ist schwierig. Ich sehe morgen diesen neuen John Wick-Film, ich bin gespannt, was da passieren wird. Mhm. Aber ja, es bleibt schwierig. Ich denke, wir sind uns einig, dass uns die Frage der Aussprache des Filmtitels nachhaltiger beschäftigt als der eigentliche Film.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Nachwirkungen sowas haben wird, wie der Stunt, der Martial Arts Oscar, der da jetzt irgendwie in der Luft lebt und ja, was in den nächsten Jahren da so passiert, wenn dieser Impuls gegeben hat, das als eigenständige, sagen wir, Kunstform irgendwie zu begreifen. Also bei Chad Stahelski und so sehen wir ja auch, dass da jetzt mittlerweile so Studios mit so geschlossenem Konzept gehen, die dir Action-Szenen anbieten und so. Und man hat das Gefühl, da kann über die Jahre ja auch Know-how entstehen. Also Hongkong ist ja auch nicht aus dem Boden gestampft worden innerhalb von 2 Tagen. Genauso wenig wie Rom an einem Tag erbaut worden ist, irgendwie dieses Martial-Arts-Kino sofort entstanden. Und wenn die Anreize entstehen, dann kommt das über die Zeit. Das ist so wie in Deutschland ganz viele Leute Fußball spielen eben auch, weil überall halt ein Verein ist und eine Möglichkeit, das zu praktizieren. Und das war bei Martial Arts und bei Stunts und solchen Sachen, bei Choreografien ja auch nicht immer so.
Hovak von Gareth Evans ist jetzt in den Kinos. Wie fandet ihr den Film? Schreibt uns in die Kommis.
Und wie man den Namen ausspricht.
Nicht im Kino ist Baby Invasion von Harmony Korine. Man kann ihn aber bei Edgelord seiner Firma kaufen. Da eine Version gucken. Ich glaube, es gibt verschiedene Versionen. Mhm. Ich weiß nicht, ob in Venedig nochmal eine bisschen andere Version gelaufen ist. Yannick wird uns das wahrscheinlich eröffnen können. Es geht darum, um so eine Entwicklerin, die sehen wir ganz am Anfang mit einer VR-Brille auf, die so ein Baby Invaders, eigentlich so ein Videospiel entwickelt hat, wo man mit Babymasken auf die Villen von reichen Menschen stürmt. Und das wurde aber ins Internet geleakt. Und jetzt gibt es so eine Gruppe von Leuten, die das tatsächlich machen und live streamen. Und wir sehen dann in dem Film tatsächlich diese Gang von Invaders, die diese mit Augmented Reality mäßig so oder Facefilter diese Baby-Masken mit Hörnern aufhaben und die dann einbrechen. Also es ist ein Home-Invasion-Film, die ganze Zeit pumpt so ein Soundtrack von Burial ist der, glaube ich. Und wir hören eigentlich fast gar nichts, was gesagt wird. Wir sehen immer irgendwelche Chat-Einblendungen, dass es da so Aufträge gibt, die man machen muss, dass man versuchen muss, den Tresor zu knacken. Also die Gamifizierung hat jetzt schon so komplett Einzug erhalten, eigentlich in den Amoklauf, kann man vielleicht sagen. Man denkt natürlich an sowas wie Halle, wo das gestreamt wurde. War das bei Christchurch auch so, dass gestreamt wurde? Es gibt ja auf jeden Fall diese gestreamten Amokläufe. Gleichzeitig gibt es den Twitch-Chat immer links. Yannick fand den Film, glaube ich, ganz gut. Ich fand den nämlich auch nicht schlecht, deswegen will ich erstmal Lukas hören. Du mochtest den nicht.
Ich muss sagen, ich fand den wahnsinnig ermüdend. Er war wahnsinnig schnell auserzählt eigentlich. Er hat so wenig neue Impulse. Also es gibt ja Leute, die haben die fiese These, dass Harmony Korine in einer harten Midlife-Crisis drin hängt und deshalb jetzt unbedingt jugendlich und hip und fresh und eben edgelordig sein möchte und daran eigentlich permanent scheitert. Soweit würde ich nicht gehen. Ich glaube schon, dass allein in diesem Versuch nach neuen Ästhetiken zu greifen, die irgendwie näher am Digitalen sind, die näher auch so an dieser Überreizung der Gegenwart sind, dass da was Interessantes bei rauskommen kann. Ich finde nur, dieser Film hängt zum einen sehr stark in der Vergangenheit. Das heißt, er arbeitet dann mit so JRPG-Texttafeln so aus der 16-Bit-Ära und er erzählt eigentlich sowas wie Payday the Heist nach. Dann finde ich, er stellt sich nicht wirklich dem Grauen dieser Welt. Also er ist gar nicht so edgelordig, sondern Der Chat zum Beispiel ist um Welten harmloser, als es jeder ordinäre, normale Twitch-Chat halt irgendwie ist. Also selbst mit 1000 Moderatoren sähe kein Twitch-Chat der harmlos und bereinigt aus. Er erschöpft seine Mittel sehr schnell, also er wiederholt sich. Also er hat zum Beispiel so gelegentlich so Gitter und Raster, die hinter den Figuren auftauchen. Es kommen ab und zu so Haseneinblendungen. Wir denken an Alice im Wunderland und so. Das ist ja auch etwas, das das Voice-Over noch so ein bisschen stärker hervorhebt, diese Hasenerzählung. Und es gibt irgendwie so kleine Glitches und Ausbrüche und KI-Overlays, aber das fühlt sich alles irgendwann so repetitiv an. Und dann ist es aber gleichzeitig nicht genug als sensorisches Einprasseln, dass es einen irgendwie besonders mitnimmt, affiziert, in Trance versetzt. Vielleicht ist es auch so ein Generationenunterschied. Ich habe eine Kritik, glaube ich, bei Vulture gelesen von Alison Wilmore, die irgendwie erzählte, sie musste sich nach dem Film erst so ein bisschen so an eine Wand lehnen und wäre völlig überreizt gewesen. Das ging mir nämlich überhaupt so. Ich hatte eher das Gefühl, dieser Film ist so drei Stufen hinter jedem normalen Scrollen durch TikTok und dann ist da nicht mal irgendwie ein Versuch von intellektueller Einordnung oder Verortung, sondern das ist nur der reine Affekt und der hat mich einfach nicht genug umgehauen. Also ich habe gedacht, wenn er das hier wirklich irgendwie in Clubs und mit Live-Remix spielen möchte und so, dann ballert das einfach nicht genug, sondern es ist einfach nur Sludge-Content, oder? Das ist so ein bisschen so halt, okay, es wird noch darunter irgendwo Subway Surfer gespielt, wir haben irgendwie drei Bildebenen, die miteinander korrespondieren, aber das ist ja irgendwie was, das in so Videoinstallationen oder so schon tausendmal gemacht worden ist und da habe ich das Gefühl, da wäre der Film vielleicht auch ein bisschen besser aufgehoben worden. Also ich glaube nicht, dass er als Gesamterfahrung so furchtbar spannend ist. Also man kann jetzt sicher auch noch ein bisschen theoretisch an das Ganze rangehen und wenn er irgendwie über The Endless Now in so Texteinblendungen spekuliert, dann sind wir sofort hier irgendwie bei diesen ganzen Zero- und Verso-Books-Theoretikern bei Baudrillard und bei vielleicht Anne Kornblum mit ihrem Buch über Immediacy, die ich hier irgendwie auch erlebt hat. Aber ich finde das einfach alles nicht so furchtbar aufregend. Also ich bin auch nicht jemand, der jetzt sagt, so das ist alles total dumm und peinlich und schlecht und so. Ich finde, das hat ja schon für ein paar Minuten auch irgendwie so einen ästhetischen Reiz. Ich hatte nur das Gefühl, bei Aggro Drift hat mich das irgendwie wie so ein angezählter Boxer noch so über die letzte Runde zumindest halt zur Glocke gebracht. Hier war ich schon nach 20 Minuten wirklich komplett so außen vor und habe mich gefragt, okay, wie lang muss ich damit jetzt noch verbringen, nicht aus einem Gefühl von, das überwältigt, das bedrängt mich, das prasselt auf mich ein, sondern aus dem Gefühl raus von so, ich habe das alles schon gesehen, warum sind da nicht noch drei formale Ideen extra drin, warum ist da nicht noch irgendeine Form von Prozess und Veränderung, also das hat mir einfach gefehlt, dass eine Bewegung, eine Zielrichtung, ein Stoß in irgendeiner Form ist, dass dieser Film noch Impulse gibt, so steht er vor einem und ich glaube, er wäre halt in so einer Blackbox irgendwo in einem Museum besser aufgehoben als auf einer Leinwand, ich weiß nicht, warum man das als Kinoerfahrung braucht.
Ich fand ihn ganz gut und ich kann viele Sachen gar nicht so ganz nachvollziehen, die du sagst. Also einerseits finde ich, diese ständigen Wiederholungen zeigen natürlich dieses Twitch-Zeitalter, in dem irgendwie die ganze Zeit halt dann so draufgehalten wird und wir immer so dabei sind, während das passiert, aber niemand irgendwie was macht. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, so der Chat ist wie so die Gesellschaft im Faschismus und diese Baby-Invader, das sind so die Faschisten quasi, die jetzt so kommen und sagen, wir machen es mal so und der Chat findet irgendwie keinen Ausdruck dafür, außer guys are just vibing oder dude just vibing while we struggle, degenerate paradise, the demons just here for the cloud, peak thief simulators und sowas. Also ich finde, so klar kann man jetzt immer sagen, ja, Harmony Korine ist super alt und der ist nicht in touch mit der Jugend und so, aber wenn man auf Twitch geht, das ist ja auch oft so dumm und diese komische Dummheit, also dass wir so eine Ästhetik des Amoklaufs beiwohnen tatsächlich, ne, und gleichzeitig alle so ein bisschen, es allen eigentlich so ein bisschen egal ist, was da passiert. Ab und zu merkt man, das habe ich mich so gefragt, ob der Chat so langsam sein Gewissen erkennt, ab und zu ist mal jemand dazwischen, der sagt, was schaue ich mir hier an, was machen die da? Aber ganz wenig, ne? Es gibt ganz wenig Stimmen, die das tatsächlich als eine Tat begreifen können und es nicht einfach nur ästhetisieren, einfach nur als so ein Vibe sehen und dass wir alles nur noch als so einen Vibe begreifen, wo man halt, den man halt fühlt oder nicht fühlt, fühle ich jetzt so, fühle ich nicht so, fühle ich irgendwie schon, wie die da die Reichen abknallen in dem Ding und sich da die Juwelen rausnehmen und aussehen wie Babys und dann kommt ein Haar, so, ah nee, fühle ich nicht so, so ungefähr. Das scheinen so die zwei Aggregatzustände zu sein, mit denen wir auf die Welt irgendwie reagieren. Und ich fand das irgendwie so gefangen zu sein darin schon interessant. Ich fand es super interessant, den Chat zu lesen. Also ich habe noch nie einen Film gesehen, bei dem ein Live-Chat quasi so mitläuft. Das muss auch einfach sau aufwendig. Ist ja noch in verschiedenen Sprachen. Es wäre noch mal interessant, was steht da in den ganzen anderen
Meinst
Sprachen.
Meinst du nicht, dass das einfach KI-generiert ist?
Die beschreiben ja im Chat schon, was die sehen. Also es ist schon manchmal so, dass man sieht, dass jemand reagiert auf was, was man gerade sieht. Tatsächlich. Also es könnte auf jeden Fall nicht so, also müsste eine KI halt zu jedem Bild, was man sieht, sagen, was würde so ein roffeliger Internet-Teenager irgendwie dazu sagen. Das fand ich irgendwie ganz interessant, also das erstmal so abzugleichen. Dann finde ich schon, dass es formale Sprünge hat, also wir sehen das ja nicht nur aus dieser Sicht, sondern wir sehen auch immer diese Leute, die vorm Computer sitzen, dann sehen wir manchmal so komische Infrarot-Szenen, wo so getanzt wird, dann sehen wir genau diese Augmented-Reality-Sachen, wo auf einmal so ein Hase da reinkommt, dann sehen wir diese ganze so Gamification-Ebene, das alles ist irgendwie so ein Quest und das ist auch so die Frage, okay, wenn man eine Belohnung kriegt, wenn man mit einem Live-Chat dabei ist, also auch so dieses, wie viele Ebenen kann man dazwischen schalten zwischen sich und die tatsächliche Tat, um das dann so für alle zu verschleiern und dann ist es nur so ein Spektakel, was man anschaut. Also ich sag auch nicht, dass der Film, dass man jetzt so bahnbrechende Gedanken, die so immer weiter gedacht werden und dass das immer weiter eskaliert oder sowas sieht, aber ich fand es schon echt wahnsinnig interessant so. Ich bin jetzt aber auch nicht dauernd auf irgendwelchen Vernissagen zu Videokunst oder sowas, deswegen, vielleicht gibt's das alles schon, aber so als Kinofilm finde ich es interessant und finde schade, dass nicht irgendwie, weiß ich nicht, A24 sagt, der kommt jetzt raus oder sowas, sondern das natürlich wahrscheinlich niemand zeigen will. Also so als Anschauungsmaterial finde ich es sauspannend tatsächlich.
Ja, er ist extrem konfrontativ einfach. Also man kann ganz einfach sagen, das ist kein Film, der irgendwie daran interessiert ist, so bestimmte intellektuelle Gedanken vor uns da auszubreiten und zu verhandeln, sondern der Film führt uns einfach einen ganz bestimmten Wahrnehmungsmodus und einen Modus von Gewalt vor. Ich hatte damals schon in Venedig den mit Funny Games verglichen und der Eindruck hat sich bestätigt. Ich finde, das ist eigentlich nur das Update und das logische Weiterdenken von dem, was Haneke in Funny Games gemacht hat, was also allein durch diese Parallele des Home Invasion Stoffes, aber dann auch, wie das nochmal ästhetisch weitergedacht wird und trotzdem bei diesem Kernkonflikt, diesem Zwiespalt zwischen Aktivität und Passivität drin bleibt, bloß dass hier der Realitätsverlust einfach noch weitergetrieben wird, dass dieser Gedanke von Dark Play, dieses unbewusste Spielen, dieses Spiel mit dem Chaos bis an den Abgrund, dass das hier noch weiter zugespitzt wird, indem offenbar die eigentlichen Spieler, die Täterfiguren nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können. Dieses Gefangensein vor diesem Korridor, den die Bewegung der Kamera uns permanent aufmacht, der dann nochmal in so einem, ja, labyrinthischen Bild einfach dupliziert und zusammengefaltet wird. Dieser Korridor, in dem sich die Bilder aufspalten und am Ende sitzt dann wieder eine andere Gestalt, anonymisiert natürlich, mit Maske vorm Bildschirm und schaut zu. Und natürlich ist dieser Gedanke erstmal von so, ja, auch eine Art von Verrohung, die uns da gezeigt wird, die regiert in diesem Streaming-Zeitalter und in diesem medial verzahnten Zeitalter, wo dann eben Terroranschläge und dergleichen über Bodycams festgehalten werden und gestreamt werden, aber wo man auch dann in sozialen Netzwerken immer wieder so eine perfide Lust daran beobachten kann, dass Leute nach diesem Material dann gieren, also Leute wollen dann auf einmal sehen, was da an diesem 7. Oktober in Israel passiert ist, also diese Gewaltvideos, die da existieren, was halt unfassbar abgründig ist einfach und das, ja, also wie gesagt, das ist irgendwie eine naheliegende Standpauke, die der Film da aufmacht und da ist vielleicht dann doch der moralische Zeigefinger doch größer, als das Harmony Korine selber wahrhaben wollen würde, aber er stellt uns das ja erstmal zur Diskussion und er zeigt uns das einfach nur und ich finde das hochgradig spannend. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Film, den muss ich wirklich irgendwie 10-mal gucken, weil ich bei jedem Sehen mich auf einen Aspekt konzentrieren muss. Ich muss den einmal gucken und den Chat lesen, ich muss den einmal gucken und mich auf diese Sprechblasen konzentrieren überhaupt. Das ist ja eine spannende Sache. Also ein hochgradig sadistischer Film, dass den Menschen dann auch noch die Sprache in diesem Moment geraubt wird. Auch das wird nur in die Spielelogik und in die Filmlogik eingehegt. Dann muss ich den nochmal gucken und muss mich nur auf das Voice-Over konzentrieren. Ich habe es auch dieses Mal nicht geschafft, dieser Geschichte zu folgen, weil man dann immer wieder so davon irgendwie eingenommen wird, dass man da mit Gedanken woanders ist und dann hat man auf einmal wieder einen Satz überhört, der da dazwischen kam. Also das ist für mich ein hochgradig interessanter Film, mit dem ich noch ganz viel arbeiten will, den ich noch ganz oft gucken will und ich kann auch also allein ganz platt auf dieser affektiven Ebene sagen, mich hat ja damals im Kino ähnlich mitgenommen in Venedig, mir ist wirklich übel geworden davon, also ich habe auf die Uhr geguckt immer wieder und habe die Minuten gezählt, dass es endlich vorbei ist, das funktioniert zu Hause nicht so, also das ging mir dieses Mal auch so, dass mich diese Ebene eher kalt gelassen hat, also ich bin jetzt vor dem heimischen Bildschirm nicht seekrank geworden, wie das damals im Kino der Fall war, aber das ist jetzt vielleicht doch nicht die vorrangige notwendige Ebene, um sich dem zu nähern. Also wie gesagt, für mich ist das die Weiterentwicklung von Funny Games, diese Gamifizierung, die da thematisiert wird, der gibt für mich schon sehr viel her.
Ja, ich halte auch Funny Games für keinen besonders überzeugenden Film. Ja, ich eben. Kann euch da einfach nicht so richtig folgen. Also wenn es um Verrohung geht, wenn es um die Abgründe geht, um das Digitale als ein Ort der Vermittlung, die uns erlaubt, das Inkommensurable dann doch irgendwie greifbar zu machen, indem es in Spiellogik, indem es durch verschiedene Ebenen von Distanz irgendwie dargeboten wird. Warum? Also das wäre natürlich die Rechtfertigung dafür, dass dieser Film so sehr mit angezogener Handbremse ist, dass er wirklich so sagt, okay, diese Gewalt ist dreifach irgendwie zensiert und die Härte des Films, die Härte und die Rauheit dieser Live-Leaks-Welt wird so ein bisschen abgefedert. Aber ich finde, dass er zum Beispiel ganz bewusste Aussparungen bei der Gewalt hat, also dass wir sehr wenig Explizites sehen, dass all diese Demütigungen, die so angedeutet werden, nie weitergeführt werden, dass diese seltsame sexuell gewalttätige Dimension, die da natürlich immer implizit im Raum steht, dass die nie weitergeführt wird, das kann man als Argument für und gegen den Film halten. Mir scheint er da einfach an vielen Stellen so unfertig in der Darstellung von einer modernen Grausamkeit zu sein. Also der Chat zum Beispiel. Warum ist der nicht auf die Weise fortschrittig, wie man das erwarten würde? Also warum ist auch der in so einer Art von fast philosophischem Reflexionsmodus, wie Christian das schon angedeutet hat, so diese Selbstbespiegelung, die da ab und zu so eintaucht? Und warum ist das nicht so selber offensiv und feindselig? Weil wenn wir das Internet in solchen Kollektivsituationen erleben, dann nehmen wir doch nun vor allen Dingen die Leute, die selber gern schießen würden, die selber gern Teil dieses von Christian angesprochenen Faschismus sind. Hier sehe ich so Trennungen, sehe ich so überall so Stellwände, die ich in der Wirklichkeit einfach nicht erlebe. Also das ist ein Film, der irgendwie gleichzeitig Vollgas und Handbremse gibt und das erschließt sich mir einfach nicht.
Aber so. Ist es nicht so? Also es ist doch zum Beispiel, jetzt habe ich gerade selber so ein paar Videos bei YouTube hochgeladen über die letzten Tage und da ist mir auch immer aufgefallen, alles Sexuelle muss ich irgendwie zensieren. Sobald das Blutbad kommt, kann ich drin lassen bei so einem Game so ungefähr. Dann wird's nicht, dann ist es trotzdem monetarisierbar. Hoffe ich zumindest. Vergewaltigung darf man nicht sagen, sagt man lieber Grape, so ungefähr.
Unaliving beitöten und so, ja.
Ja, genau, obwohl ich das auch nicht gut durchgezogen habe, glaube ich, in dem Video. Mal schauen, was am Ende dabei rumkommt. Aber ja, ich habe das so ein bisschen so gesehen, dass es halt so ein bisschen, dass man so ein bisschen so tut, als wäre das halt wirklich auf Twitch tatsächlich, was da stattfindet. Ne? Und die Leute ist es halt so ein bisschen egal, dass das echt ist. Und gar nicht so, das soll jetzt quasi die abgrundtiefsten Tiefen von 4chan.
Ja, aber soll das nicht so Dark Web sein irgendwie? Das wird doch sogar uns so erklärt. Also ich verstehe einfach nicht so, wie kann das gleichzeitig Oberfläche und Abgrund sein? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Und klar, jetzt kann man sagen, okay, die Gegenwart wirft beides zusammen. Aber mir scheint hier einfach irgendwie an vielen Stellen das nicht so durchgedacht zu sein. Und ich weiß, es soll, ich denke schon, es soll vor allen Dingen affektiv funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob Harmonies Gedankenprozesse so komplex sind, sondern ich habe schon das Gefühl, es geht ihm einfach um die Arbeit mit dem Basalen. Also ich finde, das tut er ja eigentlich auch seit Gammo und Julian Donkey Boy und so. Nur, dass er da schon auch gleichzeitig noch so eine Suche nach Empathie irgendwie mitgegeben hat und die lässt er jetzt einfach weg, sondern ich glaube, er versucht jetzt einfach halt das noch konsequenter, noch zugespitzter zu machen und deshalb bin ich so irritiert, dass er dann vor so vielen Dingen dann doch zurückschreckt. Also diese gleichzeitigen Bewegungen erschließen sich mir noch nicht ganz, aber ich finde vieles, was ihr sagt, schon sehr, sehr einleuchtend und ich glaube, ich finde ihn jetzt beim nächsten Mal, wenn ich ihn sehe, interessanter als vorher. Also ich finde das schon einleuchtend, was ihr sagt, ja.
Ich finde es bei der Gewalt halt so
geil.
Interessant.
Wir haben ihn, Yannick, noch ein bisschen, ja. Gib mir noch ein paar Argumente.
Ja, ich hau noch mal drauf.
Ja, komm, okay.
Moment, ist das ein Wettbewerb? Ja, dann nehme ich das alles zurück und ihr seid Trottel. Ich gehe 3 Schritte zurück bei 13 Fragen und, ja.
13 Fragen, wie geil kickt Baby in Welten?
Toxisch oder genial? Jana, ich dachte, ich habe jetzt auch gerade nochmal über diese Gewalt nachgedacht und natürlich ist das auch die große Irritation und ich habe mich das auch gefragt und dann denke ich mir trotzdem, also ja, ist der vielleicht mit angezogener Handbremse und natürlich könnt ihr uns das jetzt noch alles viel drastischer und dokumentarischer vor Augen führen, was da eigentlich gemacht wird und was da passiert, aber ich glaube, ich fand es dann doch in der Radikalität so irgendwie erschütternder und verstörender eben, dass wir da auf einmal, also meistens einfach nur Leichen rumliegen sehen und dann gibt's manchmal so ganz kurze fragmentarische kurze Bilder wieder auf Leute eingestochen wird und dann ist da auch noch das Blut so übertrieben computeranimiert, dann diese sexuelle Grausamkeit wird angedeutet, dann wird dieses, wenn da Leute flehen, dann werden sie auf einmal in Strichmännchen verwandelt und so weiter. Ich finde das halt gerade in der Auslassung und in der Aussparung so viel schlimmer und extremer und also der ist schon sehr hart auf seine Weise, gerade dadurch, dass er uns das halt so verfremdet zeigt.
Ich verstehe ich als Argument total und ich verstehe auch das, was Christian so ein bisschen angedeutet hat, diese Korrespondenz mit diesem neuen Internet, dass gleichzeitig die thematische Notwendigkeit darstellt, eigentlich über sich über bestimmte Themen auszutauschen, aber dann auch immer so Overlays hat, die das Ganze so filtern und zusammendenken und so eine neue Form des Denken, die wir es in so komischen Wörtern wie Grape oder sowas dann halt irgendwie hören, die immer so als Ersatzmittel, so als Süßstoff des realen Diskurses mit seinem Impact irgendwie da sind. Das ist hier schon auch abgebildet. Ich glaube, das ist ja auch oft so das Videospielmäßige, dass es halt Gewalt überträgt in Ordnungssysteme, in Regelsysteme. Wie seid ihr denn mit der Rückkehr des Göttlichen am Ende umgegangen? Dieses Gefühl von, wir haben schon über Moralismus gesprochen und am Ende werden diese Figuren ja von irgend so göttlichen Fingern wie aus Black and White oder sowas so mit Blitzen gestraft und sterben dann. Also es gibt irgendeine Form von Strafe, von moralischem Urteil. Wie passt das in das, was hier geschildert wird, in diese Konfrontation für euch rein?
Ich traue dem halt überhaupt nicht. Also auch ja, schon die andere auch Sachen, die ihr schon vorher angesprochen habt, also auch überhaupt auch die Frage, ob der Chat real ist und diese Art von Gewissen, die da vielleicht thematisiert wird. Ich weigere mich da auch so ein bisschen, das jetzt so mit einer Realität abzugleichen und zu sagen, wie wäre das denn eigentlich, würde man das tatsächlich streamen und wie würden sich Leute dafür halten, weil das ja derart, also vage nur umrissen ist, dieses Szenario. Und wir haben zwar am Anfang dieses Erklärvideo, dass da irgendwie dieses Spiel im Netz, im Dark Web geleakt wurde und jetzt können da die Leute nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden, aber dann sind wir auf einmal in so einer Welt der duplizierten Bildschirme und das also fast als Desktop-Kino und trotzdem sind wir aber die ganze Zeit nicht in so einer objektiven Realität, sondern nur in so einem, also einerseits in den Köpfen von diesen Leuten da drin, gleichzeitig sind wir aber dann doch nur in einem ganz offensichtlichen mechanischen Kameraapparat, der nochmal durch diese ganzen Echtzeiteffekte und Verfremdungen manipuliert und beeinflusst wird, wo auch immer, woher das kommt, also wer steuert das überhaupt, wie wird das angeleitet, deshalb, das ist alles so dermaßen unzuverlässig und diese Geschichte vom Kaninchenbau, die da sinngemäß also ausgebreitet wird und dann kommt da auf einmal die göttliche Instanz aus dem Wasser, vorher schon auch dieses riesige Baby, das hat ja auch schon sowas, ja, so irgendwie ja. so eine Beschwörung, die da vollzogen wird. Ich weiß nicht, ich habe keine wirkliche Antwort auf die Frage. Also ich, wie gesagt, ich sehe schon den moralischen Zeigefinger in diesem Film, egal ob er beabsichtigt ist oder nicht, aber ich traue diesen einzelnen Motiven überhaupt nicht und mir fällt es sehr schwer, mich da festzulegen, was ich davon zu halten habe.
Ich weiß auch nicht, ist das echt, ist das ein Effekt? Aber ja.
Ja, ich habe auf jeden Fall noch darüber nachgedacht, dass wir irgendwann mal über das Thema Metaverse gesprochen haben und ich so das Gefühl hatte, wir sind da irgendwie so entmächtigte Götter, also Leute, die gleichzeitig Allmacht angeboten bekommen, aber irgendwie immer noch äußere Instanz in Form des Programms haben. Und ich habe schon das Gefühl, das ist auch irgendwie, wir haben bei Jouowski drüber gesprochen, irgendwie über Gnosis und über das Gefühl, okay, es gibt sowas wie eine Schöpfungsinstanz, die uns aber nicht wohlwollend gegenübersteht, sondern die vielleicht verschleiert, das Demiurgische. Und hier habe ich auch gedacht, okay, ist das nicht so eine Art böse Schöpfung? Haben wir nicht immer mehr eine Welt, in der wir leben, die zu Teilen programmiert ist und wo wir beherrscht werden von einer äußeren Instanz damit und dass das irgendwie so über diese seltsame Dualitätserfahrung irgendwie sprechen möchte. Aber ich bin da auch zu keinem guten Schluss gekommen und hatte auch das Gefühl so, ich habe immer das Gefühl, dass bei Harmony Korine natürlich die Möglichkeit offen steht, dass es alles nur ein böser Scherz, alles nur Trollen ist. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren für mich immer uninteressanter geworden. So diese Frage, was, wenn das doch alles nicht ernst gemeint ist, da bin ich so, ja, okay, dann können wir das auch lassen. Das finde ich immer so ein bisschen langweilig zuletzt. Und das Gefühl von so einer Art sehr pubertärem, sehr öden Zynismus werde ich bei Harmony Korine nie ganz los. Auch wenn ich viele von diesen Filmen toll finde. Also ich will jetzt irgendwie so ein Spring Breakers oder sowas, der hier ja auch, finde ich, in dieser seltsamen, ausgelassenen Partystimmung mit Gewalt eigentlich auch schon diesen Film so ein bisschen antizipiert. Und den fand ich irgendwie sehr interessant. Aber ich finde, der ist noch besser drin, in diesem Grotesken so was Großes zu finden. Also ihm ist so ein bisschen das Numinose abhanden gekommen, oder diese Gleichzeitigkeit von Herrlichkeit und Schrecken, finde ich.
Numinose, das Göttliche als unbegreifliche, zugleich Vertrauen und schauererweckende Macht.
Verzeihung, okay.
Ja, dieses Auf und Ab, das ist auf jeden Fall spannend. Also Baby Invasion, das ist ja auch so die Infantilisierung von allem, ne? Also, dieser Titel, wisst ihr so, also diese Infantilisierung knallt dir an alles rein. Und da muss ich auch gerade nochmal drüber nachdenken, ne, dass wir da nicht Vergewaltigung sagen können, sondern wir sagen Grape, wir machen das alles so ein bisschen konsumierbarer. Und dadurch ist ja auch diese Unterwerfung unter den Algorithmus, das hat auch irgendwie so was Faschistoides, finde ich, ja. So, dass man dann so, eigentlich will ich keinen clickbaitigen Titel machen, eigentlich will ich gar nicht so irgendwie was Extremes sagen, aber merkt dann, ah ja, okay, man wird aber schon dahin so gedrängt, immer so extremere Meinung zu haben, warum sind da Ubisoft-Spiele so scheiße, ist mein bestgeklicktes Video, glaube ich, darf aber nicht monetarisiert werden, weil, glaube ich, scheiße im Titel ist, stand da jetzt, also ist ja interessant, wenn man das mal anschaltet, was dann so YouTube sagt, also das weiß man ja vorher nicht, was YouTube so sagt, was geht und was nicht geht. Und dann scheiße im Titel ist schon, kann nicht monetarisiert werden, denkt man sich, ah gut, da reihe ich mich mal lieber ein. So, ja, da sage ich das mal lieber nicht so. Und dieses ständige Zeitgleiche, so, das finde ich hier irgendwie ganz, ja, bizarr. Auch, dass der Chat so, ich meine, das ist, kann man auch wieder sagen, ja, das ist Harmony Korine, der jetzt zu spät auf so einen Internetdiskurs aufspringt mit diesem NPC. Aber darum geht's ja auch die ganze Zeit in diesem, wer ist ein NPC, wer ist ein Main Character? Das war ja auch so dieses Ding bei Adolescence, ne, was da so ein bisschen so aufgekommen ist. Man will kein NPC sein, man will so der Main Character sein die ganze Zeit. Und das ist irgendwie so idiotisch. Also diese Frage ist auch so komisch. Wenn wir sie natürlich philosophisch lesen, klar, man will irgendwie Agency im eigenen Leben, man will ein Handelnder sein, okay, fair enough, aber dass sich alles so kreist darum, wer ist Bystander und wer ist irgendwie der Main Character, darum geht's ja irgendwie auch hier so die ganze Zeit und man sieht das so und denkt sich so, na, die knallen Leute im Haus ab, das ist erstmal nicht gut, es ist ja echt egal, wer hier der NPC ist und wer nicht und das finde ich schon, also dass man so von solchen komischen Vibe-Diskursen so weggeschwemmt wird, von dieser auch so Infantilisierung, wer ist cool, wer ist nicht cool. Das finde ich auch immer so ein riesiges Thema überhaupt, so dieses Coolness. Ich weiß nicht, wann die Coolness in die Popkultur kommt, wann das ist. Ist das in den 50ern oder haben die in den 30er Jahren schon so gesagt, der eine ist cool, der andere, also irgendwo kommt das. Ich habe das Gefühl, es hat alle mittlerweile so für immer mit Millennial-Cringe und so in ihren Fittichen, so, wer ist cool und wer nicht. Und das ist hier echt nicht die Frage, die man wahrscheinlich bei diesem Videomaterial stellen sollte, aber es scheint die Frage zu sein, die alle umtreibt. Ist das noch cool, ist das schon wieder cringe?
Und haben die Aura?
NPC oder nicht? Kann man damit viben, haben die Aura und sowas? Und das finde ich schon spannend, ohne zu sagen, das ist jetzt der absolute gegenwärtige Film, aber es macht auf jeden Fall Bock, darüber zu reden.
Ja. Das finde ich nämlich eher die Frage, ob das, ich finde, ob das cool und cringe ist, gar nicht so super relevant, sondern wirklich, ob das gegenwärtig ist. Und das finde ich halt die grundsätzlichere Frage, weil das ist ja schon eine Nachahmung, der Versuch, mit dem Kino Mittel anderer Medien anzuschreiben. Also das ist so eine verinnerlichte Multimedialität. Man möchte bestimmte Bildsprachen übernehmen, um sich anzugleichen. Und ich glaube nicht, dass es ihm da jetzt geht, damit eine jugendliche
Zielgruppe
zu erreichen.
Aber gibt es diese Art von Twitch-Streams? Weil ich habe jetzt auch mal so bei iShow Speed und sowas reingeguckt, aber gibt es das so, wie das hier ist, denn auf Twitch, also mit so vielen Einblendungen, mit so viel Augen, weil das ist doch schon neu, oder nicht? Dass ihr, also auch wenn er es jetzt als Film macht, aber ich habe so einen Twitch-Stream noch nicht gesehen.
Es ist sicher noch eine Form von Zuspitzung, aber ich weiß nicht, ob es dadurch gegenwärtiger wird. Klar hast du halt diese Art von Twitch-Streams, wo jedes Mal, wenn irgendjemand halt irgendwie einen Sub reinknallt oder so, noch irgendwie so eine Nachricht ausgelöst wird und noch eine Animation auftaucht und so diese Überreizung von dem vollkommen überzogenen Chat, also der, glaube ich, noch mal deutlich schneller oft ist, als er dann hier das zum Beispiel ist. Und vor allen Dingen härter, also ich glaube, der stärker voll ist mit Slurs, die dann halt irgendwie natürlich schnell gebannt werden, aber wo auch so eine Grundhärte und Ablehnung irgendwie ist. Weil das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, so ich sehe doch vergleichsweise wenig Wertung. Also ich habe schon irgendwie so eine sehr, so eine große Distanz zwischen Chat und Erlebnis irgendwie gehabt. Hast du wirklich das so oft gehabt, dass das in direkter Beziehung steht, oder war das auch so eine Art Kuleshov-Effekt? Das stand so daneben und deshalb hast du das da drauf übertragen, das frage ich mich so ein bisschen. Also das meine ich gar nicht wertend, ob das gut oder schlecht ist oder so, aber hattest du das Gefühl, der Chat hängt wirklich so nah an den Bildern?
Ab und zu. Also meistens läuft es so durch, aber ab und zu hatte ich das Gefühl, dass tatsächlich eine Sache, also The Rabbit ist so und so, wenn da jetzt wirklich ein Rabbit gezeigt wird. Also dass man wirklich so merkt, okay, die kommentieren wirklich etwas, was da ist. Aber meistens ist das so ein Brei aus Vibe, das stimmt schon.
Ich kann da gar nicht, also ich, wie gesagt, ich müsste den jetzt noch ein drittes Mal sehen, um mich allein darauf zu konzentrieren. Ich habe da auch bis beim zweiten Sehen nur so Fetzen aufgeschnappt. Da steht dann am Anfang irgendwie auch schon Thanos was right, kommentiert dann da jemand. Ich glaube, da gibt's einfach noch sehr viel zu entdecken und ich bin vor allem gespannt, wie das jetzt weitergeht. Es war ja dann mal angekündigt in Venedig, dass das noch mit Second Screen-Angeboten versehen werden wird.
Was war denn jetzt anders? Du hast den jetzt nochmal geguckt und war das jetzt eine andere Version, als die du in Venedig gesehen hast?
Nee, na, ich habe diese Impure-Version, die halt mit Voice-Over ist, und wenn ich das richtig verstanden habe, ich kann nicht vergleichen, ich kenne die andere Fassung nicht, aber diese neue Version, die dann jetzt online veröffentlicht wurde, scheint ja einfach nur diese Voice-Over-Texte entfernt zu haben.
Also der Impure-Version ist so seltsam, fast so manchmal so geflüstert, gehauchter Text über diesen Hasen, und der andere hat es einfach nicht. Und ich finde, der Unterschied ist nicht riesig. Ich glaube, Impure ist insofern interessanter, dass es noch ein Element gibt und dass da noch mehr Sachen einfach stattfinden. Ich glaube, darf ich euch noch eine Frage stellen? Findet ihr, diese Welt, das Dargestellte, hat irgendeine Form von Verführungskraft? Weil es geht ja eigentlich auch darum, dieses Videospiel ist super erfolgreich, es hypnotisiert fast die Welt, genau wie hier so eine bestimmte Ästhetik, eine bestimmte Art, über das Digitale zu erleben und zu denken, nach und nach die Welt erobert, eine Sprache von Social Media und so weiter verdrängt eine filmische Sprache. Habt ihr das Gefühl, so wie zum Beispiel ein Film wie Spring Breakers einem zu viel gibt von dem, was man aus einer Kultur vielleicht irgendwie reizvoll findet, dass das auch dieser Film macht? Oder, also, gibt es hier irgendwas verführerisch, hypnotisches, einnehmendes? Gibt es hier irgendwas, das Spaß macht?
Also, ich frag mich, habe ich das gefragt, weil ich was zu Max Payne gerade gemacht habe, und da habe ich mich nochmal gefragt, so, was ist eigentlich mit dieser Ästhetisierung des Amoklaufs dann doch, auch im Rachefilm manchmal so, ne? Du hast so eine Person, der wird eine schlimme Sache angetan, die Frau wird getötet oder sowas, und dann mäht diese Figur irgendwie hunderte andere um. Und warum ist das so, dass wir uns da so dran erfreuen können irgendwie? Also ich finde das wirklich manchmal auf so einer, also ne, Killerspieldebatte und sowas kennen wir alle, aber manchmal bringt es mich zurück, dass ich mich dann wirklich denke, warum finden wir das irgendwie so ästhetisch, wenn irgendwie so viel Menschen Leid angetan wird, und wir brauchen eigentlich nur eine fadenscheinige Begründung. Also offensichtlich, ja, die Frau wurde umgebracht, das ist furchtbar, aber es ist halt eben eine Person gegen 200, die dann getötet werden, so ungefähr, oder 1000 oder so. Und irgendwie habe ich mir hier nochmal so drüber nachgedacht, dass natürlich tatsächlich hier auch, es hat ja so eine Klassenebene, also es sind ja reiche Leute, die in diesen großen Villen wohnen, es sind jetzt natürlich Leute dann aus so anderen Schichten, die dann irgendwie da reinkommen und alles klauen, und das hat schon so eine seltsame Faszination natürlich, ne? Was ist ja, also es hat ja so dieses Home-Invasion-Ding hat ja auch immer so ein bisschen was Voyeuristisches, sowas Düsteres. Gleichzeitig ist es natürlich so zugeschissen mit diesen ganzen Gamification-Sachen, dass man schwierig. Also ich finde, es hatte auf jeden Fall schon eine gewisse Faszination, auf jeden Fall. Und dass man dem so ausgesetzt war und dabei mitmachen musste und der Chat das die ganze Zeit so angefeuert hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch war.
Ja, Spaß macht das nicht. Also das ist, also ja, was heißt Spaß? Also es macht Spaß, das zu sehen und darüber so die Gedanken schweifen zu lassen, aber natürlich nicht Spaß von, ich finde das alles ganz toll und würde am liebsten dabei sein. Also dafür ist es natürlich absolut abschreckend, was da passiert. Aber ich meine, die Verführung passiert ja auf verschiedenen Ebenen. Ich meine, wir haben das Seduktionsmodell von Markus Stiegelegger natürlich alle gelesen, und das ist ja ganz viele, was da zusammenspielt. Nein. Das ist die Monotonität dieser Bässe und dieses DJ-Sets, was einen da einnimmt. Das ist die Verführung überhaupt auch durch die Irritation, würde ich sagen. Also genau durch dieses, dass man teilweise gar nicht so genau definieren kann, was man da sieht, und trotzdem nimmt einen das ja dann irgendwie in Beschlag. Also die Verführung zur Gewalt, die da stattfindet, das ist ja erstmal die grundlegende Annahme, die man überhaupt machen muss, um sich auf diesen Film einzulassen und um überhaupt das zu greifen. Also wenn man sich dem verweigern würde, dann würde das ja überhaupt nicht mehr aufgehen.
Gibt's eigentlich, ich habe das nicht ganz verstanden im Film, weil manchmal werden ja so zwei Namen angezeigt von zwei möglichen Opfern oder so. Entscheidet das der Chat eigentlich? Nee, oder? Weil das hätte ich eigentlich spannend gefunden, wenn man das mit sowas wie das Millionenspiel oder sowas vergleichen würde mal, wo es das ja auch gab in den 70ern oder wann der Film rausgekommen ist, da wo so dieser Mann gejagt wird durch die Stadt und sowas. Das ist ja eigentlich auch so eine eigene Art von Genre, die wir auch bei Squid Game vielleicht so ein bisschen haben, ne, so dieses Kapitalismus und aktuelle Zeit kritische Game Show Ding eigentlich.
Das ist im Literaturbetrieb, habe ich den Eindruck, gerade viel präsenter als im Kino. Also wenn man sich die ganze Romantasy und Young Adult Genre Literatur ansieht, da ist ja gefühlt jeder zweite Roman, wenn man mal durch die Buchhandlung geht, geht es um irgendwie einen Wettkampf, eine Wettkampfsituation, in der irgendwelche Figuren gegeneinander antreten müssen unter Beobachtung der Herrschenden oder dergleichen. Und dann versucht man da irgendwie, ja, dann entspinnen sich da Romanzen oder man versucht Revolution. Also auch so dieses Tribute von Panem natürlich, die Fußstapfen, die da hinterlassen wurden, in die nun ganz viele versuchen reinzutreten. Aber da habe ich den Eindruck, wie gesagt, dass solche Szenarien viel weiter verbreitet sind, als dass das populäre Kino aktuell aufgreift.
Ja, aber zur Frage der Verführung kann ich nur noch sagen, dass ich mir gewünscht hätte, es hätte irgendeine Form von Affekt gehabt, es hätte mich irgendwie an sich gebunden, so bin ich nur verführt worden dazu, so seltsam detachiert und analytisch
abwartend. Also, dass du richtig davor selber so das Gefühl hast, du willst jetzt auch sehen, wer gewinnt jetzt hier den Kampf oder schaffen sie es jetzt, oder ich finde das Spiel doch ganz interessant, was die machen.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr auf Distanz geblieben und hatte einfach so sehr schnell das Gefühl gehabt, das war auserzählt. Also, ja, na gut, meine Frustration soll ja den Film nicht zwangsläufig schlechter machen, aber ich bin nicht ganz überzeugt auf jeden Fall.
Ja, nö, finde ich, ist ein Film, zu dem man das auf jeden Fall sagen kann. Wie auch Warfare von Alex Garland, über den wir noch sprechen wollten. Alex Garland hat den zusammen gedreht mit Ray Mendoza, der selbst im Irak gekämpft hat. Der auch, habe ich jetzt gesehen, verschiedene auch Videospiele und so beraten hat. Unter anderem das Reboot von Call of Duty Modern Warfare. Weil ich habe tatsächlich da so drüber nachgedacht, inwieweit sich das jetzt eigentlich dann doch entscheidet von dem, was wir so in so Kriegsgames und so sehen. Warum jetzt hier so die Radikalität so drin gesehen wird und in diesen anderen Formen nicht. Ne? Wie erzählt man vom Krieg, ist natürlich die eine der ältesten Fragen der modernen Filmkritik, kann man vielleicht sagen. Hier geht es um einen Einsatz 2006, wo Navy SEALs in so ein Wohnhaus reingehen, um eigentlich einer anderen Truppe zu helfen oder aus der Ferne auf jeden Fall das zu beobachten. Da wird eine Granate reingeworfen, dann gibt es einen Verwundeten und dann ist die Frage, wie kriegt man die Leute hier raus, wie kommen wir hier raus, und das ist so ein Kriegskammerspiel eigentlich, das unglaublich eindrücklich ist, also was die audiovisuelle Qualität angeht und ja, einerseits so ein bisschen verpufft ist. Ich habe jetzt noch mal gelesen, dass Irak-Filme meistens nicht so gut laufen in den USA. American Sniper ist da so eine Ausnahme von Clint Eastwood, der ganz gut gelaufen ist. Aber sonst ist das halt so ein Kriegseinsatz, den die Leute ganz gerne verdrängen, über den man nicht unbedingt noch mal einen Film unbedingt sehen möchte. Und Alex Garland hat den ja jetzt so ein bisschen Back-to-Back mit Civil War gemacht. Die sind ja auch so ähnlich, ne? Civil War hatte doch diesen krass, diesen grünen Schriftzug. Dieser Film hat jetzt diesen orangenen Schriftzug. Es geht in beiden um Krieg. Einmal um einen imaginierten möglichen Krieg, den es in den USA geben könnte. Einen Bürgerkrieg, der ja witzigerweise, immer wenn ich witzigerweise sage, meine ich oft ironischerweise. Mir fällt manchmal auf, dass das Wort nicht, das ist so in meinem Sprache, das ironischerweise jetzt mit Donald Trump, der da tatsächlich schon, glaube ich, T-Shirts verkauft für eine dritte Amtszeit. Das war ja der Ausbruchspunkt dann, warum dann dieser Civil War losgeht in Civil War. Hier haben wir jetzt aber nicht einen imaginierten Krieg, sondern einen, den es tatsächlich gegeben hat, mit so einer ja ganz, ganz nahen Führung von Kamera und Schauspielern, ohne einen großen Kommentar aus dem Off, ohne eine große Einordnung. Der Film fängt an mit diesem, da ich erinnere mich auch noch an dieses Video mit diesem Aerobic, dieser Aerobic-Elektro-Hit, wie die den gucken und eingestimmt werden auf den Krieg. Und dann genau sehen wir diese kurze Episode. Der Film ist auch nicht so lang, 95 Minuten. Und ich habe ja gesagt, einerseits nicht ganz so erfolgreich, andererseits sagen manche, das ist irgendwie der absolute Kriegsfilm zur aktuellen Zeit. Ich finde ganz witzig einerseits, dass Ray Mendoza selbst gesagt hat, da soll gar keine politische Nachricht hier drin sein, so ungefähr. Also man hat sich wie schon bei Civil War, glaube ich, so ein bisschen so versucht man im Vorhinein, gerade im neurechten Zeitgeist, schon mal zu sagen, na ja, das steht für sich selbst. Plus die erste Aufführung war vor Veteranen und Militärleuten. Am Ende in den Credits sieht man, wie die Leute, die tatsächlich in diesem Einsatz war, diese Filmarbeiten begleitet haben und so. Und mal schauen, wie ihr das so fandet. Yannick, bei dir weiß ich so ein bisschen. Sag doch noch mal, du hältst den Film ja für richtig gut, oder?
Ja, ich finde ihn grandios. Ich finde, das ist einer der besten Antikriegsfilme, die ich kenne. Am stärksten in seiner Wirkung. Ich finde es ganz interessant, dass der Film auch so gut heute in unser Programm reinpasst, dass das so die Schnittstelle für mich ist zwischen Caught by the Tides und Baby Invasion, in dem Sinne, dass es so Fragen der Kommunikation, der Sprache geht, dann umgekehrt um einfach so eine Darstellung von einem Wahrnehmungsmodus von Gewalt, dass das hier beides eine Rolle spielt. Einmal eine Auseinandersetzung mit der Sprache des Krieges, dieses sehr ja, nervtötende bis grauenerregende Vorführen, dieses Aneinanderreihen von belanglosem Smalltalk, Kommandos, die irgendwie durchgegeben werden über Geräte, eigenartige Floskeln, die man da austauscht, bis dann nur noch der pure Schmerzensschrei übrig bleibt, dann ist das ein Film, der sehr präzise vorführt, wie die Weltwahrnehmung im Krieg funktioniert, dieses permanente Beobachten durch das Zielfernrohr, diese Abstrahierung des Raums, auch über die Drohnenaufnahmen, die da eingespielt werden, wo immer wieder zwischen dem zweidimensionalen und dem dreidimensionalen Raum hin und her gesprungen wird, diese ja Auseinandersetzung mit Krieg als Arbeit, die eigentlich die politische Ebene, was Staaten miteinander zu tun haben, welche vermeintlichen Motive und Ziele dahinter stecken, dass das da als Konfrontation und als Provokation bewusst und völlig konsequent ausgeblendet wird, sondern einfach nur noch die reinste Gewalt übrig bleibt, in der solche Fragestellungen, warum dann nun Staaten miteinander im Clinch liegen oder was auch immer, dass man das hier eben bewusst ignoriert. Deshalb dieser Vorwurf, der da teilweise kam, das sei irgendwie Propaganda oder das sei apolitisch, ist völlig am Film vorbei, finde ich. Und es ist mir ein Rätsel, wie Leute das als kriegsverherrlichend oder dergleichen beschreiben können. Also ich glaube, da merkt man dann noch gar nichts mehr, wenn man danach irgendwie noch was Hehres oder was Notwendiges auch nur an dem Krieg sieht. Der Film zeigt sehr genau, was da am Ende davon übrig bleibt, nämlich so eine einzelne Kreislauflogik, die ein paar Leute, ein paar Soldaten kommen da aus dem Versteck. Man hat das Gefühl, das kann an der nächsten Straßenecke gleich weitergehen. Da kommt schon so in etwa die nächste Gruppe angekarrt, diese Familie, die da zurückbleibt in diesem völlig blutbesudelten, zerstörten Gebäude. Also das ist für mich so unmissverständlich konstruiert, dieser ganze Film, dass mir ein Rätsel bleibt, dass der so kontrovers am Ende rezipiert wurde.
Na, das halte ich für naiv. Wenn es einen Generalbass gibt in der Filmwissenschaft, eine Mindestleistung für Reflexion über Bilder, dann würde ich sagen, die Ablehnung einer bestimmten hartnäckigen Idiotie, nämlich die Ablehnung des einfachen Zeigens dieses naiven Wahrheitsblicks. Und ich glaube, wenn wir uns die Rhetorik um diesen Film anhören, der präzise Weltwahrnehmung, dann ist es ja nun ganz offensichtlich, dass hier die Behauptung ist, das wäre irgendwie eine Form von Unmittelbarkeit und keine verschleierte Vermittlung, das wäre so eine Welt fast ohne Form. Und wenn wir hier sagen, es
Nee,
wird
das sage ich nicht.
nachgestellt, dann behauptet das ja auch doch, aber ich sage nicht, dass du das sagst, ich behaupte mal, dass das auch den Endeffekt von einer behaupteten Neutralisierung haben soll, eine Positionslosigkeit. Und ich misstraue diesem großen Reenactment, dem nationaltherapeutischen Selbstbespiegeln, diesem naiven Einfachzeigen. Ich glaube, dass in dieser Reportagesehnsucht, in dieser Wirklichkeitsimitation, die es ja im amerikanischen Kino immer wieder gibt, dann doch auch ja, Propaganda existieren kann, eine Propaganda des Notwendigen, weil Propaganda entwickelt sich ja weiter, die ist ja auch nicht mehr naiv, die sagt nicht mehr, ihr tretet in den heroischen Kampf, sondern ihr tut das mit grimmiger Notwendigkeit, ihr macht das entgegen aller Widerungen, aber wir begreifen im Nachhinein durch die Extremität der Erfahrung doch auch irgendeine Form von Bedeutungslogik. Und ich glaube, das ist auch so eine Militarisierung des kollektiven Blicks, die wir hier erleben. Das ist Immersion, das ist VR, das sind gemarterte Jesuskörper irgendwie, das sind Stars, die da gesetzt werden, Stars, die gerade durch die Befleckung noch heiliger werden, weil der Star ist nicht der Unbefleckte, sondern der Star ist der durch die Befleckung, durch das Blut, durch die Verwundung irgendwie noch größer wird. Die Ikone kommt ja irgendwie vom Heiligen. Das hier sind einfach 2 Wochen im Gefechtssimulationszentrum in Heer. Das ist Lasertag mit dem Jungs auf ganz neuer Ebene. Also ich glaube, es ist ultra naiv zu glauben, dass das, wenn da irgendwie am Ende die Leute an den Ort zurückkehren können für das Reactant und sich kumpelnd in den Armen halten können und zusammengeschweißt sind und so, dass das nicht auch Propaganda sein kann. Ich würde sagen, das ist cleverere Propaganda. Das ist eine Auseinandersetzung mit dem Ganzen sicher auch, weil das ist Propaganda, die nicht von sich selbst glaubt, dass sie welche ist, die glaubt, dass sie eine Reflexion ist, die glaubt, dass sie ein neutrales Darstellen ist. Und ich finde diese Diskursprämissen, dass zum Beispiel Verschleierung stattfindet, dass, was weiß ich, der Rechtsextreme nicht mehr erzählt, dass er rechtsextrem ist und dass die Propaganda vielleicht selber auch ein Selbstbespielungsmodus, eine Metapropaganda irgendwie ist, das müssen wir einfach vorstellen. Also warum könnte das nicht einfach durch die Immersion sein, dass die Blicke von uns darauf vorbereitet werden, Krieg zu führen? Das wäre so sehr in die ganze Situation geworfen wird, wie zum Beispiel bei einem Kriegssimulator. Warum ist das nicht Schluckimpfung gegen Kriegsangst? Also ich finde, das ist schon irgendwie, was ich zum Beispiel bei dir oder auch bei Wolfgang M. Schmidt gehört habe, das überzeugt mich nicht ganz. Ich glaube, da muss man noch einen Schritt weiter nachdenken.
Aber also was soll da Schluckimpfung gegen Kriegsangst? Also das ist halt genau dieses, wo ich mich dann frage, was soll denn da propagiert werden? Natürlich kann es immer Leute geben, die da trotzdem ganz unkritisch daneben stehen und sich denken, ach, unsere armen amerikanischen Jungs damals und ja, vielleicht war dieser Krieg doch gerechtfertigt und dann bekommt der, dann liefert
der Film
auch
keine. Aber diese nationaltherapeutische Ebene hat es doch auf jeden Fall, oder? Man setzt sich nochmal damit auseinander. Das ist ja nicht das erste Mal. Also ich finde sowas wie United 93 macht dasselbe mit 9/11 oder sowas. Und all diese Sehnsucht nach einer Form von Realismus im Nachstellen. Also wenn Clint Eastwood nochmal die Helden irgendwie vom Train 1214 irgendwie nach Paris da dasselbe reinszenieren lässt, dann hat es doch auch immer diesen Effekt von man, in der Psychologie macht man ja auch was weiß ich, Familienaufstellung oder man kehrt zurück zu bestimmten Szenen. Meinst du nicht, dass das auch so eine Form von Bannen und Bändigen dieser Schockeffekte hat, dass man die ganzen Sachen damit endgültig historisieren kann, weil man glaubt, sie durcherlebt zu haben? Und wenn es das Chaos, der Schock, der Schreck sein soll. Warum ist es in so einer bekannten, tradierten Form? Also warum sind da, die Granate wird geworfen und dann setzt der Ton aus und ist das Pfeifen, das man aus jedem Call of Duty Spiel zum Beispiel kennt? Also warum ist diese Form so klischiert und so erwartbar und aus jedem Kriegsfilm so vertraut einfach?
Ja, weil es nun mal die Grundkonstante ist, die da gezeigt wird. Also ich frage mich, was soll man sonst darstellen? Und ich denke mir, also wovon soll ich mich da affiziert fühlen? Das ist ja, ich würde durchaus sagen, dass der Film offen dafür ist, dass man den missverstehen kann und dass, wie gesagt, dass sich da Leute vielleicht auch abgeholt fühlen, die tatsächlich so kriegsbesoffen sind, wovon es nun mal viele Leute auf der Welt gibt. Aber trotzdem würde ich ja dann im Umkehrschluss sagen, wenn ich mir das ansehe, was der Handlungsbogen dieses Films ist und was da dargestellt wird, also was soll da noch irgendwie verklärend sein? Natürlich, da gibt es dann die Bilder von ehemaligen Kameraden, die da zurückkehren, die sich im Arm liegen. Wir haben auch am Anfang dieses Gemeinschaftsgefühl, was da gezeigt wird, das Feiern vor dem Fernseher und vor dem Musikvideo, bevor die Gruppe dann quasi zerfällt in diesem Gewalttaumel. Aber das ist doch so dermaßen drastisch, was da im Grunde genommen vorgeführt wird. Und ich glaube, dieses abstrakte Sprechen über Krieg, was heutzutage stattfindet, da hat so ein Film allemal seine Daseinsberechtigung und seine Konsequenz in der Art und Weise, wie, also dass es überhaupt dargestellt wird, was der Krieg letztendlich bedeutet. Und ich würde gar nicht sagen, dass der Film irgendwie, also was du auch schon gesagt hast, diese Gedanke von einer Unmittelbarkeit. Natürlich muss man da immer ein Aber dahinter setzen und der Film ist hochgradig geformt, was da auch an Kameraeinstellungen gezeigt wird. Aber ja, wie gesagt, also ich trotzdem zeigt
er uns das ja. Ja. Von Neutralität steht doch im Raum, wenn man sagt, man erzählt präzise nach, wie es wirklich war. Ich würde sofort mit dir gehen und sagen, okay, wir sehen hier, wie Krieg in und wie der Krieg Ideologie und Differenz in Logistik und in Brüderlichkeit verwandelt, also wie sich das auflöst, in die Sehnsucht von A nach B zu kommen. Aber ist diese Drastik, diese Ebene des Fußsoldaten nicht schon, sagen wir, eine Möglichkeit, Krieg zu erklären, als etwas, das halt, okay, was willst du denn dann noch tun? Also, du musst doch kämpfen. Wenn du sagst, wir versetzen jemanden in diese Position als Fußsoldat, man ist auf der Ebene von Staub und Explosionen und so, dann erzählst du damit doch irgendwie wieder von, okay, jetzt ist es Logistik, jetzt bleibt nichts anderes mehr übrig. Damit erzählst du doch eigentlich immer von der Einzigartigkeit in dieser Situation, die alles Rechtfertigkeit. Soldaten, die Kriegsverbrechen begangen haben, erzählen immer davon, ihr wart nicht da. Jetzt werden wir hingeschleppt, jetzt sind wir da und jetzt können wir es also genauso rechtfertigen und miterleben. Ich glaube, ein Kriegsfilm, der wirklich kritisch ist, kann nur durch diese von dir beschriebene Distanz und Abstrahierung irgendwie erzählt werden. Da müssen wir auf andere Blickwinkel gehen. Vielleicht kann man vom Krieg nur erzählen auf eine antipropagandistische Weise, wenn der Krieg da irgendwie eine Leerstelle bleibt. Ich glaube, weißt du, was unterscheidet diesen Film in der Immersion, in der Nähe, in der Drastik von Black Hawk Down, von Lone Survivor, von dem American Sniper? Also ich verstehe nicht, was dieser Film macht, das ihn von dem Call of Duty Spiel abhebt.
Also bei American Sniper kann ich es dir ganz konkret sagen, bei den anderen Filmen nicht, weil ich die jetzt nicht präsent habe. Es ist schon ein Unterschied, ob ein Film damit endet, dass zu einer Fanfare dieser Sarg durch die Straßen gefahren wird, des Snipers, der da als Nationalheld gefeiert wird und der Film das einfach so dastehen lässt. Während wir hier einen Film sehen, wo ein paar Soldaten in so einem bunkerähnlichen Fahrzeug landen und zurückbleibt ein Blutbad und ein zerstörtes Haus. Also das ist schon mal eine ganz andere Rahmung, die da vorgenommen wird. Und dann dieser Automatismus und diese vermeintliche Notwendigkeit. Natürlich ist die da, aber es geht ja trotzdem, also genau darum geht es ja auch, dass der Film uns genau das zeigt. Und ich kann mich nur wiederholen, dieses abstrakte Sprechen über Krieg, über eine Wehrhaftigkeit, über eine vermeintliche Alternativlosigkeit, diese Art von Fernsteuerung, die da über Menschen plötzlich reinbricht. Ich wüsste nicht, also mir fallen wenige Filme ein, die das derart auf den Punkt bringen, wie das dieser Film im Grunde genommen macht. Und natürlich ist das hochgradig unbequem, das zu sehen. Und eben weil man ja genau auf diese Gedanken kommt, man ist auf einmal in dem Kopf dieser Soldaten drin, die gar keine andere Möglichkeit haben, als sich da ja noch notdürftig zu verarzten und sich irgendwie diesem Weltbild anzupassen, was da über sie drüber gestülpt wird. Aber genau das ist ja das, was der Film für uns eigentlich lesbar macht, was wir uns in unserem Alltag überhaupt nicht vorstellen können und zu dem man sich dann verhalten muss und eine Stellung beziehen muss. Und die Haltung des Films ist ja gerade, die kritische Haltung des Films besteht darin, dass er das von allen möglichen Motiven, von allen möglichen Rechtfertigungen befreit, sondern da gibt es dann nur noch die Rechtfertigung auf der kleinsten gemeinsamen Ebene, nämlich dass sich Leute in so einem völlig dreckigen, sinnlosen und ja, völlig zielbefreiten Überlebenskampf befinden. Also ich halte das schon für ein starkes Statement, was der Film da macht und wo er sich dann eben von sowas wie American Sniper abhebt. Also American Sniper geht ja auch viel mehr rein in diese charakterliche Ebene, dass wir da fast so ein Biopic vorgeführt bekommen und dann gibt es da noch das Familiendrama und die Familie, die er zurücklassen muss. Das findet ja hier alles nicht statt, weil es einfach keine Rolle spielt. Und das würde ja nur den Blick verschleiern, dass wir eine kritische Haltung zu Krieg als solchem einnehmen sollen.
Ich finde das irgendwie interessant. Ich will nur sagen, dass ich so ein bisschen, also schon das nachvollziehen kann, dass man diesen direkten etwas abgewinnen kann und nicht so weit gehen würde, wie dass ich sagen würde, man kann gar nicht so über Krieg etwas Gewinnbringendes erzählen, indem man diesen direkten Modus wählt. Aber was ich jetzt bei dir gehört habe, Janik, und das habe ich auch bei Wolfgang gehört, und da merke ich so, ich glaube, da bin ich nicht im gleichen Diskursraum drin oder sehe nicht dieses Kino als eine gewinnbringende Kommentierung dieses Diskursraums. Ich sehe das auch, dass die Berlin-Mitte-Journalisten jetzt alle in der Aufrüstung drin hängen, dass sie jetzt alle sagen, wir müssen die Waffen schicken und am besten müssen wir noch die Männer schicken und so weiter und so fort, dass das ein großes Problem ist. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass indem wir die Filme so machen und ja schon, auch wenn das ein erbärmliches Bild ist, ein heroisches Soldatenbild hier zeigen, dass wir dadurch da so eine interessante Kommentierung machen, wie schlimm ist der Krieg. Der Krieg ist natürlich aufgrund von ganz vielen anderen Sachen schlimm, unter anderem, weil Männer da verheizt werden als Soldaten. Aber dass andere Filme machen es ja, also wenn das jetzt mit Edem Klimovs Come and See zum Beispiel verglichen wird, da haben wir ja noch immerhin andere Formideen oder sowas, ne, wie das dann da der Regenbogen scheint und der Reiher zu sehen ist oder sowas, oder der singende, mordende Mob und sowas. Und hier ist es ja schon so, dass wir uns wirklich auf dieses Taktische, diese Einheit, und das ist ja was wir tatsächlich die ganze Zeit im Videospielkosmos und so weiter immer sehen, immer mit so einer seltsamen Träne im Auge, immer mit so einem Hemingway-Zitat, das dann kommt, wenn man bei Call of Duty gestorben ist, immer mit so einer Art Wehleidigem so. Und da muss ich sagen, du hast das toll beschrieben, Lukas, weil so hätte ich das nie sagen können. Aber das Gefühl hatte ich trotzdem auch, dass ich dachte, nee, irgendwie ist das jetzt nicht der Film der Stunde, der für mich den neuen Kommentar zum Krieg macht, ohne mich auf so eine Position, die man in der Filmkritik, glaube ich, auch immer hat. Ja, wir wissen eh, Krieg ist schlimm, wofür brauche ich jetzt diesen Film? Das will ich auch nicht sagen. Aber irgendwie sehe ich jetzt nicht, das ist jetzt gut für die Zeit-Online-Kommentatoren, dass wir diesen Film haben, um nochmal zu zeigen, wie Leute verheizt werden. Denn das wissen wir natürlich schon. Und jetzt geht es natürlich auch, filmische Formen zu finden, das irgendwie nochmal neu zu erzählen. Und da habe ich auch nicht ganz, du hast jetzt auch gerade gesagt, so wie die da rausgetragen werden, ist anders als bei American Sniper. Es stimmt, es ist direkter als diese anderen Filme. Aber ich hatte auch so ein Gefühl zu Black Hawk Down und diesen ganzen Geschichten, dass ich so dachte, nee, irgendwie ist das für mich nicht so der Kommentar für den Krieg und die Aufrüstung zur Zeit.
Ich glaube einfach, Denken hat auch was mit Distanz zu tun. Mind the Gap. Ich weiß nicht, ob wir hier so furchtbar viel über diese Situation Neues erfahren, Neues greifen können, wenn wir halt in diese Ego-Perspektive gesteckt werden im weitesten Sinne, wenn wir so nah da dran sind. Weil ich glaube, es gibt, wie Christian gerade schon auch nochmal so paraphrasiert hat, so eine Propaganda der Notwendigkeiten, grimmige Pflichterfüllung. Wir werden nicht mehr erzählen, ja, wir sind da irgendwie halt, wir gehen in den Ersten Weltkrieg und dann machen wir die Welt besser und irgendwie erobern alles für das wunderbare Vaterland, sondern ich glaube, das ist heute Teil der Propaganda. Du wirst irgendeine Form von Selbsterfahrung haben. Du wirst irgendwie eine neue Form von Dasein erreichen im Kampf. Und du wirst dann halt vielleicht irgendwann in ein paar Jahren von irgendeinem Superstar wie, was weiß ich, Charles Melton oder sowas gespielt werden. Und es gibt einen Film über deine Form von grimmigen, traurigen Heroismus. Und ich verlange jetzt von dem einzelnen Film gar nicht, dass er jetzt die Kriege dieser Welt beendet und so. Das ist natürlich auch anmaßend, aber auch die Geschichte des American Sniper endet eigentlich mit einem tragischen Tod und ist eigentlich düster. Auch bei Lone Survivor, das sagt uns schon der Titel, sind am Ende alle bis auf einen Tod, aber man kann mittlerweile diese Verlusterfahrung, die Drastik, die Gewalt, alles, was wir sehen, die abgesprengten Beine, die gehören mittlerweile zu einer Vorstellung von Heldentum, die auch sicher geprägt ist durch, was weiß ich, religiöse Leidensbilder, durch Jesus. Also ich sehe, wenn hier dann irgendwie die Körper zerfetzt sind und man dann doch die Nadel ins Falsche rammt oder so, sehe ich halt eher die Passion Christi nochmal irgendwie. Und deshalb meine ich auch so, der Star ist das Ikonische und das Ikonische ist das Heiligenbild. Also ich sehe hier einfach doch irgendwie keine Möglichkeit unter diesen Voraussetzungen und unter dieser auch äußeren Rahmung, die der Regisseur, die Regisseure vornehmen, inklusive das irgendwie dann halt nachher Veteranen zeigen, als Teil dieser Maschinerie zu begreifen. Und ich glaube, man braucht noch andere ästhetische Zugänge, um irgendwie da auf Distanz zu kommen. Und ich glaube einfach, so eine gewisse Generalskepsis bei Kriegsfilmen und Antikriegsfilmen ist schon notwendig. Und ich habe das Gefühl, an mancher Stelle wurde dieser Film etwas zu begeistert für meinen Geschmack aufgenommen. Also ich würde da halt schon sagen, man muss so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, wenn man das ja betrachtet.
Ich würde mich insofern auf die Ambivalenz einlassen, dass natürlich auch dieser Film nicht frei von diesem Charakter ist, den der Horrorfilm, den Kriegsfilm immer hat. Das ist natürlich immer so dieser Blick durchs Schlüsselloch und vielleicht so dieses imaginäre Testen für den Ernstfall. Man guckt sich mal an, wie das denn dann sein könnte mit dieser Verwundung und so weiter. Das ist natürlich die Ambivalenz, die sich auch dieser Film nicht austreiben kann. Und das ist ja im Grunde genommen auch so einer der Kerngedanken dieser ganzen Diskussion, um kann es Antikriegskino überhaupt geben, was auch immer. Aber ich finde zum Beispiel, also diese Verwundungsszenen und das mit dem Verarzten, mit der Passion Christi zu vergleichen, das halte ich nun auch völlig an der Form vorbeigesprochen, weil also allein die Art und Weise, wie das inszeniert ist, dass wir in diesem Film zum Beispiel keinerlei Musik haben. Wir haben, wenn dann nur irgendwie mal ein paar Dröhneffekte, da wird allein mit den Geräuschen gearbeitet. Das ist ein Film, der uns eigentlich den Gehörsturz permanent vorführt. Der wird permanent mit Schockeffekten gearbeitet, dass Geräusche plötzlich verstummen, dann werden Schreie auf einmal wieder ganz laut. Also überhaupt dieses Spiel mit der Sprache, was da nochmal angestellt wird. Also mir erschließt sich nicht so ganz, ich sehe die Ambivalenzen, die er aufmacht, aber mir erschließt sich nicht so ganz, wie ich von der Art und Weise, wie das hier inszeniert ist und wie das gerahmt ist, wie das überhaupt erzählerisch aufgezogen ist, verstehe ich nicht, wie man da irgendeine Form der Heroisierung noch darin sehen kann, abseits dessen, wie gesagt, dass es natürlich immer Leute gibt, die derart in dieser Ideologie drinstecken, dass sie das gar nicht mehr wahrhaben wollen. Also ich finde eigentlich in der Art und Weise, gerade in dieser behaupteten Neutralität, die natürlich immer eine Illusion bleiben muss und die man immer mit Vorsicht genießen muss, finde ich das gerade als Debattenbeitrag weitaus gering gewinnbringender für diese aktuellen Diskurse rund um dieses Kriegsthema, als wenn wir das nochmal ja anders einordnen würden, als wenn dann noch abstrakter mit der Form gespielt werden würde, dass dann noch stärker mit der Leerstelle das gearbeitet wird, weil ich glaube, dann würde man das auch wieder nur so umgekehrt ja irgendwie mythologisieren und ins Reich des Ungreifbaren verbannen und dieser Gedanke von, dass die Bilder inzwischen altbekannt sind und irgendwie dazugehören, das erzählt ja mehr über so gesellschaftliche Wahrnehmungen dessen, als über den Film an sich. Und ich denke mir, also ich kann von meinem Standpunkt aus sagen, ich hatte bei dem Film nicht den Eindruck, dass ich da abgestumpft bin. Das ist bei anderen Filmen ganz anders. Und ich fand das gerade auch in seinen wenigen Pointen, die er auch in der Gewaltdarstellung setzt, fand ich das extrem erschütternd, was man da sehen konnte. Und das, also der hebt sich da für mich schon ab gegenüber vielen anderen Kriegsfilmen und Antikriegsfilmen, die sich als solche verstehen wollen.
Ich komme mir oft so tump vor, wenn ihr manche Erfahrungen beschreibt. Also ich sehe Baby Invasion und nehme daraus wenig mit. Und auch diesen Film habe ich so ein bisschen mit so einem Schulterzucken quittiert. Gleichzeitig musste ich schon auch weinen, als in Caught by the Tides dieses kleine Kind da zwischen den eingesammelten Objekten des früheren Lebens irgendwie läuft. Jetzt muss man wegziehen, weil die eigene Heimatstadt überflutet wird. Und diese Gleichzeitigkeit von naiver Unschuld und irgendwie diesem großen Verwürfnis, das hat mich irgendwie gerührt. Oder ich musste, ich war sehr erschüttert von der Idee, dass ich irgendwann wahnsinnig traurig irgendwo langlaufe und irgendein scheiß Roboter versucht, mich mit Mark Twain-Zitaten aufzuhalten. Das hat mich viel mehr mitgerissen als alles, was hier passiert. Aber ich muss sagen, ich habe gerade für meinen anderen Podcast gelesen, die Nulllinie von Stepan Twardoch besprochen, der aus dem Ukraine-Krieg erzählt. Stepan Twardoch war direkt an der Grenze und er sammelt vor allen Dingen so Soldatenporträts und zeigt sie in ihrer Ambivalenz, also von dem irgendwie dem Typen, der von allen der Aria genannt wird und all diesen Nazis, die da rumrennen, bis zu den irgendwie linken, liberalen, Kiewer Intellektuellen, die da drin kriegen. Und das hatte ich das Gefühl, dieser Roman hat das ganz gut geschafft, so diese Gleichzeitigkeit von intellektueller Analyse, Distanz, Nähe, Schreckenserfahrung. Also da habe ich das Gefühl, in dem Moment, in dem wir so eine Multiperspektivik, die die Sachen miteinander in Verzahnung setzt, die nie eins als unmittelbare Erfahrung, sondern immer als Echo und als Bindeglied zum anderen erzählt, das war für mich ein kluger Beitrag zum Ukraine-Russland-Krieg irgendwie. Hier habe ich über alle Kriege, die stattfinden, sehr wenig gefunden für mich. Aber gut, das Your Mileage May Vary. Es gab ja hier nun auch Begeisterte in der Runde.
Ja, super, super Diskussion. Finde ich total, fand ich total, ja, total gut zu diesem Film, weil ich genau genauso mich auch so gefühlt habe. Ich fand zwei Sachen noch. Ich habe neulich noch mal gelesen, dass es ja, ich wollte eigentlich was über Iceberg Theories rausfinden und gibt es so ein. Und es gibt ja diese Iceberg Theorie der Literatur von Hemingway, ne, dass quasi das Iceberg Modell, dass quasi der meiste Teil des Sinns eines Films soll unter der Oberfläche eigentlich liegen. Und da muss ich so oft dran denken bei Katz, weil wir ganz oft darüber reden. Manchmal finde ich das wirklich auch so, ja, so ein bisschen marottenhaft, wenn man immer sagt, na, es war zu offensichtlich. Nein, es war nicht offensichtlich genug. So ungefähr, dass wenn man sich immer so da, wie so zwei, wie bei Simpsons so gefühlt, so zwei Charaktere sich so an. Es muss offensichtlicher sein. Und, aber auch hier wieder, finde ich, kann man den Film ganz, ganz interessant, analysieren, ob gerade in der Gegenwärtigkeit, der Direktheit was liegt oder ob gerade diese Direktheit nicht etwas ist, was einfach nur fingiert ist quasi, finde ich sehr, sehr gut, weil die auch selber vom chirurgischen Filmemachen geredet haben. Das ist ja ganz interessant, weil das ja auch ein Begriff aus der Kriegsführung ist, der immer die Opfer verschleiern soll, ne, dass es ein besonders chirurgischer Angriff ist. Und das andere, was ich einfach nur witzig fand, es geht ja jetzt in dem Film jetzt nicht so viel um Long Takes oder er ist jetzt nicht in einem Take geführt, aber irgendwie, ich glaube, Theo hatte das retweetet, hat auf Twitter sowas geschrieben, wie, ich krieg's noch so halb zusammen, der One Take ist eine Psy-Op, um die kommunistische Technik der Montage zu unterbinden. Und da muss ich mittlerweile super oft dran denken, dass genau, also die gefakte Unmittelbarkeit, also die Unmittelbarkeit kann eben gerade auch, oder die Wahrhaftigkeit kann auch gerade nicht über die Unmittelbarkeit entstehen. Das ist auf jeden Fall was wir bei der Filmkritik immer im Kopf haben sollten, auch wenn ich den Film schon eindrücklich fand, aber mir sich auch bei mir bei solchen Sachen, und zwar bei Havoc auch so, ich habe das, glaube ich, von meiner Mutter geerbt, diese Action-Fatigue. Sobald das zu lange knallt, so schlafe ich ein im Kopf. Und genau, so viel dazu. Habt ihr am Ende noch irgendwas zu empfehlen hier? Ich muss tatsächlich sagen, ich hätte es nicht gedacht, ich kann es auch nicht so ganz übers Herz bringen, aber diese Serie The Studio von Seth Rogen auf Apple TV Plus, ja, wo er der neue Head ist von so einem Filmstudio und die quasi in jeder Folge irgendwas machen müssen. Eine Folge geht um den Casting-Prozess, eine Folge geht darum, dass sie jetzt den Cool-Aid-Movie drehen müssen und casten müssen, eine geht darum, wie sie bei Comic-Con und sowas sind. Das kann man ganz gut gucken. Also vor allem, wenn man sich so ein bisschen für Filme interessiert, dann weiß man natürlich, was da alles so passiert. Dann ist es auch ein bisschen zu oberflächlich immer so. Also wie die da reden in den Pitch-Meetings und so. Das könnte eine viel bessere Serie sein. Es könnte richtig so ein Succession, West Wing, House of Cards im Film-Business sein. So weit geht es nicht, weil es immer wieder in so eine alle brüllen sich an Seth Rogen-Comedy abdriftet. Aber dadurch kann man das auch ganz belustigt schauen. Es ist ein bisschen wie warum muss ich hier immer am Ende über auf Iñárritu zurückweisen? Es ist ein bisschen wie Birdman. Also es gibt sehr viele auch Long Takes, sehr viel Walk and Talk, sehr viel so Jazz im Hintergrund, der so ein bisschen aufregend ist. Es gibt eine Folge, die, glaube ich, The Warner heißt, wo Seth Rogen, der so der coole Studioboss sein will, also er will quasi so, wisst ihr, der Studioboss sein, der immer so mit den Regisseuren auch so hängt und die ihn mögen, aber die hassen ihn natürlich oder wollen nur sein Geld, so ungefähr. Und der ist dann an so einem Set, wo gerade ein One Take gedreht wird, mit der Schauspielerin von Past Lives und er dann da immer so reinrennt in diesen Take und so und die ganze Folge ist ein One-Take, aber es geht auch um einen One-Take und so und es ist nicht jetzt ewig lang, sondern nur 25 Minuten. Natürlich ist das auch antikommunistische Propaganda hier, der One-Take, habe ich ja gerade erklärt, aber man kann das ganz gut belustigt schauen. Also ich will mal eine leichte Empfehlung dafür ausgeben, wenn ihr euch, wenn ihr diesen Podcast hört, macht ihr das eh für Film interessiert, kann man die mal gucken, die Serie. Man muss ab und zu wirklich mal lachen, weil wirklich sehr, sehr dumme Sachen da stattfinden, aber es ist natürlich auch dieses Seth Rogen, irgendwann brüllen sich alle so an, wo ich eh nicht so der Fan von war, aber es ist gar nicht so schlecht. Und am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt, in der allerersten Folge kauft er Scorsese, also Scorsese spielt wirklich auch selber mit, kauft er Scorsese ein Skript ab für einen Film über dieses, wo die sich alle mit Kool-Aid umbringen. Also dieses, was ist das? Johnstown? Ja. Genau, Johnstown, ja, das Ding. Und das ist die Band, oder? Brian Johnstown Massacre, genau, das diese Johnstown-Vorfall. Und die machen aber gerade im Hintergrund auch den Kool-Aid-Film, also den richtigen Kool-Aid-Film. Deswegen kauft er das Scorsese-Skript, kann es dann aber nicht drehen, weil da ja es da ja um Kool-Aid geht, quasi in diesem Film. Und dann muss er quasi Scorsese-Skript verbrennen. Und wie Scorsese dann damit konfrontiert wird irgendwie und noch Steve Buscemi und so mit dabei ist. Das ist wirklich tatsächlich witzig. Ich fand es ein bisschen schlechter geworden gegen Ende hin. Ist jetzt eine Folge steht noch aus. Aber ja, ich habe The Studio gesehen auf Apple TV Plus. Habt ihr noch irgendwas zu empfehlen hier am Ende?
Ich war bei The Studio so ein bisschen skeptisch, dass man Ron Howard so lobt. Der kam mir da zu positiv weg, ehrlich gesagt. Aber gut, darüber kann man streiten. Die vollständige Besprechung gibt's beim Pewcast mit mir und Sascha Brittner, wenn die Serie fertig ist. Ah, hast du schon aufgenommen, okay. Noch nicht aufgenommen, aber werden wir dann aufnehmen, wenn's durch ist. Wenn wir hier bei diesem Thema sind, ich habe vor ganz kurzem Bilder der Welt und Inschrift des Krieges von Harun Faruqi zum ersten Mal gesehen, der sich mit Luftaufnahmen beschäftigt, der sich mit neuen Arten zu sehen beschäftigt und der Art und Weise, wie zum Beispiel auch irgendwie Flugsimulatoren funktionieren, wie Blicke sich verändern in dem Moment, in dem man Bilder von oben machen kann. Und das scheint mir auch, obwohl der Film von 1989 ist, ganz gut zum Thema Drohnen und sowas zu passen, zu der Art, wie sich Perspektiven verändern, wenn so dieser Gottesblick etwas wird, das dem Menschen relativ unmittelbar zur Verfügung steht. Also den könnte ich auf jeden Fall empfehlen. Und wenn ich noch ein Buch hinten dran hängen kann, der fast tausendseitige Roman Skirmion oder A Fucking Army von Dietmar Dart, der sich viel mit KI, mit Sprache, mit kleinen Feuilleton-Einblendungen, viel mit moderner Sexualität beschäftigt, den fand ich wirklich sehr reizvoll. Also die Besprechung wird es auch noch bei Gelesen geben, aber den fand ich auch faszinierend. Genau, Bilder der Welt und Inschrift des Krieges und Skimmerion oder A Fucking Army.
Mir fällt es filmisch sehr schwer, aktuell was zu empfehlen. Ich finde es sowieso, ich kann mich nicht erinnern, wann ich ein Kinojahr so uninteressant fand, wie das gerade eben. Also es ist auch gerade auch redaktionell. Ich wurde letztens gefragt, ich soll da mal eine Liste schicken, was ich so in den nächsten Wochen besprechen könnte. Und es fiel mir wirklich schwer, da Filme zu finden, die mich interessieren. Also so im Kinoprogramm, keine Ahnung, jetzt läuft dann halt Final Destination 6, den fand ich irgendwie ganz nett, so der liefert das, was man sich von der Reihe erwartet und hat nochmal so einen interessanten Dreh, dass man zumindest, ging es mir beim Sehen, so extrem über die Pandemiejahre nachdenkt und wie da versucht wird, so ein Verhältnis zu Sterben und Krankheit zu entwickeln und diese Frage der Abschottung und Isolation, die da verhandelt wird, man zieht sich wieder extrem in so einen familiären Dunstkreis zurück, also insofern finde ich den Film so ein bisschen interessant, aber ist jetzt auch nicht das große Meisterwerk. Ich lese aktuell sehr viel. Ich hatte, wenn wir über dieses Kriegsthema sprechen, auch schon in meinem YouTube-Video auf diesen Roman von Matthias Enard, Der perfekte Schuss, verwiesen, den ich tatsächlich dann nochmal stärker finde als so einen Film wie Warfare, weil so da wird nochmal eine ganz andere Art der Introspektion betrieben. Da bekommt man die Gedanken von so einem Scharfschützen in einem, ich glaube, nie konkret benannten Krieg. Also das ist auch sehr abstrahiert, aber das changiert dann auch mit so einer mit so einer anderen Geschichte, die dann noch ausgebreitet wird, wo man viel stärker noch in diese Triebhaftigkeit, in diese eigene Ambivalenz, in der Haltung zur Gewalt mit reingerissen wird, die extrem sprachgewaltig geschildert wird. Also den sollte man unbedingt mal lesen. Der ist auch, wenn ich das in der Buchhandlung richtig gesehen habe, vor einigen Monaten jetzt frisch als Taschenbuch rausgekommen, dass man da nicht mehr allzu viel Geld hinlegen muss. Also den kann ich nur noch mal stark machen an dieser Stelle, dass man den unbedingt lesen sollte.
Ja, und wenn ihr 8 Stunden und 12 Minuten Zeit habt, dann könnt ihr euch mein neues Game-Kritik-Video, an dem ich jetzt so 3-4 Monate gesessen habe, anschauen zur gesamten God of War-Reihe. Ich habe das alles mir gegeben, alles gespielt und meine Gedanken aufgeschrieben und ein sehr, sehr langes Video gemacht, das jetzt schon echt lange in der Pipeline ist. Man kann den Game-Kritik-Kanal jetzt auch unterstützen, indem man eine Mitgliedschaft auf YouTube abschließt. Dann kann man schon meine 3-stündige Analyse zur Max Payne-Reihe auch schauen. Und jetzt bin ich erstmal froh, dass das raus ist. Also wir nehmen das jetzt gerade auf, bevor das rauskommt, heute Abend. Mal gucken, ob das alles jetzt so klappt und die ganzen Veröffentlichungen und so. Und dann kann man sich wieder an die nächsten Sachen setzen. Aber genau, falls ihr Bock habt, macht den Computer auf, macht das Game-Critic-Video an und
Christian
verlasst dann den Raum.
Christian hat selbst Ghost of Sparta und God of War Ascension gespielt. Schaut das bitte, damit sich diese Quälerei gelohnt hat.
Also. Ja, ich habe sogar God of War Betrayal gespielt und mir ein Let's Play vom God of War A Call from the Wilds angeschaut. Also bitte, das muss sich doch lohnen. Klickt da mal drauf. Das war's von uns. Vielen Dank, das war toll. Eine hitzige Diskussion, genau richtig, glaube ich, zu diesen Filmen.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.